Hier sind die Kack- und Sachgeschichten und wir verwöhnen eure Schaltungen heute mit dem Filmchen I, Robot. Wir nehmen uns das Werk zum Anlass, um nochmal ausführlich über die Asimovschen Robotergesetze zu diskutieren, uns mit dem schwierigen Thema Maschinenethik zu beschäftigen und Kirschwässerle zu trinken. Diesmal mit euren Robopsychologen Tobi, Richard und Fred. Intro abspielen bitte.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Hallöle, hier sind eure Kackis. Mit mir hier am Küchentisch im Studio der Tobi.
Schönen guten Abend.
Außerdem mit mir am Start hier Richard.
Oh, guten Tag.
Mein Name ist Fred und wir haben ein Thema für euch heute, das eure Gehirnwindungen ordentlich... Wir machen heute rohrfrei mit euren Gehirnen. Nach einer ganz kurzen Botschaft von unserem heutigen Sponsor.
Werbung.
Als Podcast-Süchtige seid ihr doch wahrscheinlich immer auf der Suche nach neuem Stoff zum Hören. Da kann ich euch heute BookBeat empfehlen. Kurz gesagt, BookBeat ist eine Flatrate für Hörbücher. Das Schöne hier, du kannst so viele Hörbücher pro Monat hören, wie du willst. Es gibt keine Begrenzung. Du kriegst sie alle auf dein Smartphone gestreamt, wenn du möchtest, auch zum Download als Offline-Hörgenuss. Die App hat alle wichtigen Komfortfunktionen, natürlich wie Sleep Timer oder Geschwindigkeit ändern, das ist ja für viele sehr wichtig. Und du hast Zugriff auf über 100.000 Hörbücher. Von alten Klassikern bis zu aktuellen Bestsellern. Ich stehe ja auf die großen Werke der Science Fiction und höre deswegen gerade 1984 von George Orwell. Auch die Kategorie Sachbücher gefällt mir sehr gut. Da wäre ein Tipp zum Beispiel von Lydia Benecke der Titel Psychopathinnen, die Psychologie des weiblichen Bösen. Als Kack- und Sachhörer könnt ihr BookBeat einen Monat lang kostenlos testen. Klickt dafür einfach auf den Link in den Shownotes dieser Folge oder gebt bei der BookBeat-Anmeldung den Gutscheincode Sachgeschichten ein. Klein und in einem Wort, Sachgeschichten. Viel Spaß beim Hörbuch-Bingen und jetzt geht's wieder zurück ins Kacki-Studio.
Werbung Ende.
Ja, Prost!
Erstmal auf.
Männers.
Ja, genau. Ne? Oh, der Kronkorkenspender ist voll. Richard hatte gerade schon gemeint, das müssen wir heute Abend mal zählen. Ich sehe dann noch nicht, ob wir das heute Abend machen. Aber vielleicht machen wir das, demnächst mal.
Das war so ein freudscher Versprecher. Wir machen das heute Abend.
Wir haben so eine Kiste auf unserem Studiotisch hier. Die hat uns ein Hörer bei unserer Show Anfang 2020 in München mitgebracht. So einen richtig geilen, handgearbeiteten eine Kiste mit einem Kacki vorne draus aus Holz und Metall, wo in unterschiedlichen Fächern unsere Kronkorken gesammelt werden. Und Richard und ich haben ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Tobi liegt aber nur leicht zurück.
Ja, das ist, weil du immer die ganzen Livestreams hier machst, da säufst du wie ein Loch, ne?
Das stimmt, bei mir, ich habe einen unfairen Vorteil, weil ich bei den, bei Twitch livestreame mit dem Team Kirschwässerle zum Beispiel, saufe ich mich voll und werf da die Deckel immer rein. Ja.
Was neulich
okay, Luca, was ist deine Entschuldigung dafür?
Ich bin Alkoholiker. Nein. Aber wir können ja Fritz ein bisschen beschneiden. Ich meine, Tobi und ich kamen hier auch neulich ins Studio und wir hatten mal eine volle Wodkaflasche hier und Fred hatte den Abend vorher streamen und ich stand leer in der Küche und da hat es ziemlich heftig gestunken.
Leute, bevor es mit dem Thema losgeht, vielen, vielen Dank an unseren Hörer Lukas. Der hat uns nämlich hier passend dazu, dass alle gerade Valheim spielen, hat er uns 3 richtige Wikinger-Trinkhörner samt Ständer geschickt und hat uns offiziell eingeladen in seine Heimat Bußdorf in Schleswig-Holstein, ins Wikingerdorf. Wenn Corona vorbei ist, wenn Lockdown lockere ist, können wir da vielleicht mal ordentlich abwikingern.
Ich hab da derbe Bock drauf.
Ja, Tito, Mann, ey.
Wir spinnen doch schon die ganze Zeit, was man da alles veranstalten könnte. Das wird großartig.
Ja,
ich will also, so lang dann. Ne? Also, so mal gucken.
So lange saufen, bis ich die Edda sehen kann.
Und Hörerfeedback kommt natürlich wie immer erst am Ende der Show, aber ich habe eine wichtige Sache, die ich kurz, ein wichtiges Hörer-Hausmeister-Thema, das ich ganz kurz am Anfang der Folge erledigen muss. Und zwar hat Hörerin S.K. uns geschrieben über unsere Website kackundsach.de, übers Kontaktformular und sie schrieb an Herrn Hilke: Mein Sohn Johannes, 12 Jahre alt, meinte, er muss seine Hausaufgaben im Homeoffice und Aufgaben im Haushalt nicht mehr erledigen. Er würde jetzt die Spinne machen. Ich würde es gut finden, wenn Sie, Herr Hilke, ein paar Worte an meinen kleinen grünen Kobold richten, denn ich räume sein Zimmer nicht auf. Eine besorgte Mutter, S.K.
Herr Fred, du, was soll man sagen? Du Rattenfinger von Hameln.
Wir sind echte Influencer. Nein, in der letzten Spider-Man-Folge haben wir ja erklärt, dass Spinnen sich teilweise Wochen und Monate lang nicht bewegen und nichts essen und haben das... Liebe Minderjährige, das war ein Aufruf, sich zu entspannen. Das war keine Entschuldigung für euch, ab sofort nichts zu tun. Ehrt eure Eltern. Oh, passt gut heute zu den Robotergesetzen. Oh, da kommen wir später noch dazu, ne? Also zweites Kindergesetz, befolgt die Befehle. Ja, befolgt die Befehle eurer Master, eurer Eltern. Ja. Auch du, Johannes. Aber zwischendurch die Spinne dann heimlich machen. Ja. Ja, Leute. Wir haben viel vor heute. Dieses Thema heute ist im Prinzip ein Follow-up zur Folge 107, Sci-Fi Tech, Roboter und AI. Liebe Hörer, hört euch die gerne nochmal an. Fast 4 Stunden über Roboter und künstliche Intelligenzen. Prost, mit dem Team Kirschwässerle. Zu Ehren der Kirschwässerle habt ihr, zu Ehren unseres Team Kirschwässerles, habt ihr auch was Ekliges vorbereitet hier, ne?
Ja. Nämlich Kirschwässerle.
Na. Denn aus zweierlei Gründen. Wir haben wenig Bier und Team Kirschwässerle.
Das haben wir noch nie gemacht, dass wir Kirschwässerle während der Folge getrunken haben, oder?
Das stimmt.
Das ist ein Tribut an die Jungs aus Pforzheim.
Ja, das wird auch nicht schön heute dann.
Alter Falter, das Glas ist fast voll. Ey, Tobi, du bist echt der
das
Zweite.
Das ist ein Pinnekin und Pinnekin macht man voll.
Nee, du vertrittst Andi heute.
Das ist aber ein ganz schönes...
Das ist fast voll. Ey, du musst das ja nicht weghauen.
Wie?
Was bist du für ein Warmduscher?
Ich hab nicht gesagt, dass ich das nicht tue. Ich hab gesagt, du musst das ja nicht wegmachen.
Ach so, ja, natürlich. Nee. Alles klar.
Gott, das Zeug ist so ekelhaft.
Alter, Alter. Mensch, ey, öfter mal was Neues.
Oh, da kennt ihr das, wenn man so diese so Gänsehaut am Arsch, so die Quatteln am Arsch kriegt?
Scheiße. Mal, zieht dir die Falten aus dem Sack, ey. Perfekte Kugel.
Scheiß Sauf-Podcast, ey.
Boah, ey.
Okay. Tobi.
Damit haben die uns echt keinen Gefallen getan, dass das auch so Tenor in unserer eigenen Lore mittlerweile
ist. Baileys oder so, Alter. Irgendwas Verträgliches.
Ey, auf der Tour haben wir hier Berliner Luft bekommen, glaube ich. Nee, Quatsch.
Pfeffi,
ja.
Das haben wir noch mit Ducky auch gesoffen bei Pfeffi, der ja. Deutschland.
Das war ein sehr übler Abend.
So Leute, zum Thema des heutigen Tages. Unsere User haben abgestimmt. Wir haben auf der Crowdfunding-Plattform Steady, wo man ja auch ab 3 Euronen monatlich unseren Premium-Kanal hören kann, haben alle, die uns mindestens 5 Euronen im Monat geben, die Möglichkeit, regelmäßig bei Kram abzustimmen. Wir haben eine große Abstimmung gemacht und zwar konnten sich die Hörer aussuchen, welchen Film zum Thema AI wir uns vorknöpfen. Zur Auswahl standen AI, künstliche Intelligenz, I Am Mother, Her, Ex Machina und I, Robot. Die Abstimmung hat sehr eindeutig der Film I, Robot gewonnen mit 38,75% der Stimmen. Das bedeutet, wir machen jetzt eine Folge. Die Hörer haben sich so entschieden über I, Robot.
Ja. Ja.
Tobi, kommt ein vielleicht mit Ethanol angetriebener Robot in unsere Umlaufbahn? Ja, hat die Erde vorher nicht besucht, landet jetzt hier. Wie beschreibst du ihm, was ist I, Robot?
Robot ist ein US-amerikanischer Spielfilm von Alex Proyas aus dem Jahre 2004, in dem ein technophobischer Polizist den Fall eines angeblichen Selbstmordes/Mordes lösen soll, in dem ein Roboter oder ein Android verwickelt ist.
Ah, ja. Ah, sehr, ja, kurz und knapp. Ja.
Genau das ist die Story, ja.
Ja.
Also tatsächlich, viel mehr Handlung hat der Film auch tatsächlich nicht, ich finde.
Ja. Richard, Furz und Knapp, was sagen die Kritiker zu dem Film?
Popcorn-Kino par excellence. Also irgendeine Seite, irgendeine Zeitung, ich weiß nicht mehr was. Im Prinzip, wenn man Kritiken darüber liest, das ist ziemlich gleich halt alles, dass die meisten halt sagen so, ja, dumm, Aber Popcorn-Kino, es gibt natürlich wieder so ein paar sehr hochtrabende. Ich glaube, die Süddeutsche, Süddeutsche Zeitung, die hatte irgendwie geschrieben, so, ja, Riesenpotenzial, am Ende ist es zu hohler Ballerei verkommen. Und, ja, okay. Rotten Tomatoes halt auch irgendwie, ich glaube, Kritikerscore ist schlecht, ich glaube bei unter 50, ui. Aber die Audience bei über 70%, also die mochten das wohl. Ich muss sagen, als der Film rauskam, war ich 14, ich fand den damals geil.
Ich fand den damals auch richtig geil.
Ja. Damals fand ich den richtig geil, ist von den Effekten her ein bisschen schlecht gealtert, obwohl er für einen Oscar nominiert war bei seinen Effekten.
Ui. Also ich finde, es geht, also Sony ist, finde ich, nach wie vor gut gemacht, auch wenn der, das Design an sich fragwürdig ist, finde ich den gut gemacht.
Ein paar Greenscreen-Effekte. Merkst du zu sehr eine zu krasse Tiefenunschärfe zu der Person. Ja. Stichwort diese Lagerszene da, die sieht furchtbar aus.
Ja.
Aber ansonsten muss ich auch sagen, so, ja, iRobot ist auf der Liste, die wir da hatten, tatsächlich, finde ich, was das Thema angeht, einer der Schwächeren. Mhm. Eigentlich der Schwächste, ich will ehrlich sein. Eigentlich einer der Schwächsten. Ich hätte lieber Ex Machina oder AI behandelt, weil AI auch einen ganz krassen psychologischen und philosophischen Aspekt hat. Aber im Großen und Ganzen, ey, es ist Popcorn-Kino, den kann man mal laufen lassen. So, zieht ihn euch rein. Wenn ihr nicht kennt, zieht ihn euch den mal rein. Der ist nett für nebenbei.
Mhm. Also ich finde den Film, also von denen, die wir da hatten, er ist halt der, den A, jeder gesehen hat, was schon mal gut ist. Und B, ist das Problem bei ihm, dass der halt nicht tief genug in die Materie geht. Also ich finde zum Beispiel AI finde ich scheiße. So, ich stelle mich jetzt hin und sage offiziell, ich finde den Film scheiße.
Den Film AI finde ich auch scheiße. Billiges, kitschiges Märchen.
Ja, genau. Aber er gibt natürlich mehr her irgendwie. Er geht ein bisschen mehr in die Tiefe und so. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, ist eine andere Frage. Aber er geht natürlich mehr in die Tiefe. Also da finde ich...
Auf einer emotionalen Ebene, ja.
Ja, genau. Ja, aber eben auch auf eine fragenstellende Ebene. Ne? Also weil iRobot stellt keine Fragen. Der stellt die eine Frage. Mhm. So, ist das jetzt machbar oder nicht? Oder ist das cool oder nicht? Das sind zwei Fragen, entschuldige.
Ja. So, ne? Man kann das so verbinden. Warum?
Ja. Ne? Also dahingehend ist er relativ einfach. Dafür ist er halt sehr, sehr unterhaltsam. Mhm.
Ja. Also ich hatte den Film tatsächlich... Also zuerst mal, das ist von denen, die zum Voting standen, filmisch wahrscheinlich der schlechteste. Ich finde die Wahl der Hörer, die wir natürlich respektieren, trotzdem gut. Denn auch wenn es kein wirklich toller Film ist, glaube ich, ist es ein guter Film, um über das Thema Roboter und KI und über die Asimovschen Robotergesetze zu diskutieren. Also darüber haben wir in der Sci-Fi-Tech-Folge, die Folge 107, ja schon ausführlich gesprochen, über die Asimovschen Robotergesetze, und die werden uns auch heute noch beschäftigen und die werden die fucking Menschheit in 1000 Jahren wahrscheinlich auch noch beschäftigen. Der Film hatte für mich als Asimov-Leser und Fan viele schöne kleine Easter Eggs innerhalb der Handlung. Und der Film hat viele schöne kleine Anspielungen an Robotergeschichten von Isaac Asimov. Aber im Großen und also der Film bleibt halt sehr zurück hinter seinen Möglichkeiten. So, ich habe den Film gestern Abend mit unserem Multimedia-Guide im Xiaomi, der die Bildmischung immer bei den Livestreams macht, geguckt und haben auch ein bisschen über den Film schon diskutiert und sind so zu dem Konsens gekommen, ja, der Film, das ist halt ein Film, der das Mainstream-Popcorn-Kino-Publikum vielleicht ein bisschen darauf stoßen könnte, sich mehr mit dem Thema Robotergesetze zu beschäftigen. Es ist ein Film für die breite Masse, es ist ein AAA-Film, da darf man nichts Tiefgründiges erwarten. Er ist nicht so schlecht, wie ich in Erinnerung hatte, aber er hätte viel besser sein können. Ja. Man darf da wirklich nicht erwarten, dass da tiefgründig mit irgendwelchen Themen diskutiert wird, aber er schneidet viele interessante Themen an und darüber werden wir heute sprechen.
Also ich wär an der Stelle jetzt zumindest in dem Kontext vorsichtig mit dem Ausdruck besser, weil besser bedeutet für dich jetzt halt tiefgründiger, böse gesagt nerdiger.
Ja.
Das macht den Film ja nicht zwingend besser.
Das stimmt
auch. Das macht den Film ja nur für dich besser. Man muss trotzdem sagen, der Film hätte besser sein können, weil der hat tatsächlich leider hier und da, wie ich finde, Schwächen. Gerade was diese Product Placement Einbindung in die Handlung eingeht, das finde ich total nervtötend. Sowas ist halt nicht geil. So Product Placement geschenkt, so der Gag mit den Chucks am Anfang lassen mir auch gerne noch gefallen, aber irgendwann war es zu viel, so das nervt
dann. Ja, es ist so, die Chucks geben der Figur Del Spooner, gespielt von Will Smith, noch irgendwie, es geben ihm noch was Menschlicheres.
Genau, die geben dem was mit, aber, ne? Aber der Rest dann irgendwann nicht.
Ja, mehr, aber, ne? Aber ja, genau, warum muss am Anfang von JVC seine Stereoanlage so krass im Bild sein? Warum muss so zigtausendfach in Beauty-Shots sein geiler Audi da halt irgendwie gezeigt werden.
Solche Sachen
halt einfach.
Also das meine ich, an der Stelle hätte der Film besser sein können, also wirklich besser, einfach so filmisch. Aber ja,
2004.
Warte, ganz kurz, ihr habt beide gesagt, was euch stört. Ich muss ganz kurz eine Grätsche spannen. Nee, wie sagt man? Ein Ratschlagen? Nein.
Mach bitte nichts Akrobatisches.
Eine Brücke bauen? Keine Ahnung. Also, ich will eine Brücke bauen zu, warum der Film gut ist, weil ich gehe sehr mit der Prämisse zu sagen, er hat viel verschenkt. Weil im Nachgang, jetzt wo ich ihn auch noch mal gesehen habe, muss ich sagen, Will Smith zu casten in dieser Rolle mit dem Beruf dieser Figur und seiner Einstellung, die er hat, finde ich das ziemlich grandios. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
Oh Gott, da müssen wir rüber, müssen wir nachher.
Müssen wir gerne, aber das Casting und die Figuren phasenweise, finde ich, okay. sind ein Plus, aber auch gleichzeitig ein Minus in dem Film. Aber sie machen halt Dinge auf, die man. Ich bin ganz ehrlich, als ich 14 bin, habe ich es nicht gesehen. Mittlerweile muss ich sagen, okay, gerade der Dale Spooner ist krass. Sehr, sehr kontrastreich. Der ist sehr ambivalent zu seiner Handlung. Weil so wie er sich verhält, würde man eigentlich denken, solltest du dich eigentlich nicht verhalten. Und zwar in mehrerlei Hinsicht.
Also,
ja, ja.
Der
Film ist nicht zu leicht, aber
da sprechen wir nachher drüber, weil da habe ich eine ganz andere Meinung, Alter. Der Film beginnt am Anfang mit so einem typischen frühen 2000er Intro mit so Schrift auf dunklem Hintergrund. In dem Intro werden uns die drei Robotergesetze vorgestellt. Der Film basiert ja ganz lose, das steht dann auch später im Abspann, der Film basiert ganz lose auf einem Buch, einer Kurzgeschichtensammlung vom Science-Fiction-Autor Isaac Asimov. Über ein paar seiner Stories will ich später noch mit euch sprechen.
Davon inspiriert, glaube ich sogar, ne?
Nee, da steht sogar suggested by. Ach, da steht habe ich auch noch nie gelesen in dem Film. Da steht suggested by Isaac Asimovs Short Stories oder irgendwie sowas.
Also nicht mal inspiriert, sondern mehr oder weniger vorgeschlagen. Ja, wir haben davon gehört und haben da die Geschichte da drum gemauschelt irgendwie. Vielleicht also, kleine, hört euch dazu mal das Thema Abspann an, demnächst im Premium-Feed.
Ja, jetzt schon im Premium-Feed. Ja, genau. Um sie ganz kurz zusammenzufassen, die drei Robotergesetze, nachher gehen wir noch detaillierter drauf ein. Gesetz 1, ein Robot darf keinem Menschen Schaden zufügen. Gesetz 2, ein Robot muss Befehlen gehorchen von Menschen. Und drittens, ein Robot muss die eigene Existenz schützen.
Solange beides oder alles nicht in Konflikt mit dem ersten Gesetz steht.
Genau, richtig. Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, dass ich grundsätzlich immer Robot sage, wenn ich irgendwie mit Asimov in Kontakt komme, weil der schreibt in seinen Stories, aus irgendeinem Grund würde das im Deutschen auch immer mit Robot übersetzt. So, der Film geht los, wir lernen Will Smith kennen. Und die erste halbe Stunde des Films ist, finde ich, spannend zu analysieren. Wir sehen da so eine kurze Montage von Will Smith, wie er seinen Tag beginnt. Also Montage so ganz kurze Szenen, die zusammengeschnitten sind.
Also eine auf Schnitt basierende Sequenz, um einen Handlungsstrang zu erzählen, genau, der nicht zeitlich aneinander hängt.
Und wir lernen, das ist eine saugut, also diese Montage da am Anfang bei Will Smith, wie er seinen Tag in seiner Wohnung beginnt, so, die ist super spannend zu analysieren. Guckt euch das nochmal genau an. Denn innerhalb von weniger als 2 Minuten haben wir diese Figur fast komplett erfasst. So, er wacht auf mit einer Knarre in der Hand. So, was verrät uns das?
Traumatisiert.
Naja, er hat schlechtes Vertrauen.
Er ist paranoid.
Er ist paranoid, ja.
Er sitzt an der Bettkante und hält sich leidend die Seite.
Er ist verletzt.
Ja. Er ist körperlich lädiert. Ja. Er schaltet eine Stereoanlage an. Wir sollen JVC kaufen. Also das erste dreiste Product Placement schlägt uns da schon entgegen. Der Song, der läuft, ist Stevie Wonder mit dem Song Superstition. Da singt er Very Superstitious, also abergläubisch. Mhm. So, der Typ Will Smith ist jemand, der nicht sehr rational unterwegs ist, sondern der eher so ein bisschen irrational unterwegs ist und vielleicht sogar rückständig. Mhm. Ja. Er isst zum Frühstück mit einem Löffel aus einem total zerstörten Kuchen.
Süßkartoffelkuchen.
Er ist also offensichtlich Single. Und es ist ihm scheißegal, wie er lebt. Mhm.
Genau. Er ist Pragmatiker.
Ja. Er trägt grau und schwarz, meistens Leder. Also Leder, halt auch gerade Lederkluft, eher was etwas Schwereres zum Schützen auch.
Er führt wahrscheinlich einen ungesunden Lebensstil, wenn er Kuchen zum Frühstück isst.
Nö, er workt ja auch früh aus, ne?
Ja, das stimmt auch. Aber das, sorry, aber das macht's nicht gesünder.
Nö, aber Süßkartoffeln sind gut.
Du kannst auch muskulös sein und dich nur von Kuchen ernähren. Du gehst trotzdem an Diabetes drauf.
Ja, das ist auch so, wenn Leute jetzt sagen, aber Süßkartoffeln sind ganz, ganz toll. Ja, habt ihr mal irgendwas nach Ich hab mal Zimtschnecken nach einem amerikanischen Rezept gebacken, ne? Mhm. Und ich hasse Backen. Aber das war für eine Weihnachtsfeier egal. Jedenfalls, die Zuckerangaben bei amerikanischen Rezepten nehmt immer, prinzipiell als Europäer, nehmt immer nur die Hälfte. Wirklich. Nehmt immer die Hälfte.
Vergleicht mal die Nährwerte von Süßkartoffelpommes mit echten Pommes. Süßkartoffelpommes isst man nicht, weil die gesünder sind, sondern weil die hip sind.
Genau. Pommes ist ein super Beispiel, so Fettsticks.
Ja, aber trotzdem. In dem Fall ist ja Kuchen mit Kuchen so. Scheißegal, ja, ob es eine Schwarzwälder Kirschtorte oder ein scheiß Süßkartoffelkuchen ist, es bringt sich beides um.
Ja,
so,
ja, ist halt pretty American halt, ne?
Ja, genau. Ist pretty American.
Nächste Einstellung, er steht mit geneigtem Kopf und sich mit einer Hand an der Wand festhaltendem Arm unter der Dusche und schaut dabei leidend zu Boden.
Ohne Duschvorhang.
Ja.
Schon mal ohne Duschvorhang in so einer Dusche, in so einer Stehwanne geduscht, Alter, ey, das wird eine tierische Sauerei.
Ja. Wie gesagt, er ist Single. So, ne, das ist das, was wir sehen. Und er ist offensichtlich unglücklich, das ist das, was wir sehen. Und basierend auf dem, was wir vorher gesehen haben, ist er, ich komme auf den ersten Punkt nochmal zurück, traumatisiert. Mhm. An irgendwas Übles muss der da denken.
Ja. Er packt seine neuen Converse All-Stars aus, auch hier wieder dreistes Product Placement, aber was sagt uns das über seine Figur? Vor dem Hintergrund, dass wir wissen, dass es in der Zukunft spielt, erdet es ihn so ein bisschen in der Vergangenheit, in Anführungszeichen.
Genau, weil das auch noch Converse All-Stars aus dem Jahr 2004 sind.
Und, also das haben die Filmemacher vielleicht nicht beabsichtigt. Für mich einer der ersten Punkte, wo ich seine Figur schon unsympathisch fand, weil er sich offensichtlich extrem an materielle Sachen klammert.
Ja.
Also, tut mir leid, ich hab's in einer der letzten Folgen mir schon mit der Tuning-Szene verkackt, jetzt verkacke ich es mir mit der Sneaker-Szene. Was sind das für Leute, die ihr Lebensglück davon von so Sneakern, von so Schuhen abhängig machen? Aber gut.
Also ich verstehe, was du meinst, aber du darfst nicht vergessen, dass du derjenige hier im Raum bist, der am häufigsten seine Chucks wechselt.
Mhm.
Aber nur wenn sie kaputt gehen. Nur wenn sie völlig vom
Fuß. Wir sehen nicht, ob er vorher kaputte Schuhe hatte.
Ja.
Mal ganz ehrlich.
Also, ja, okay, ich trage den Scheiß auch.
Wer so ein Audi fährt, da schleißen sich die Schuhe schon schnell ab.
Und dann verlässt er am Schluss, um praktisch in die Handlung dann reinzukommen, er verlässt das Haus, ein FedEx-Roboter steht im Türrahmen. Will Smith sagt zu ihm, Zitat, geh mir aus dem Weg, Blechbüchse, und macht die maximal respektloseste Geste, die es in so einer Situation nur gibt. Er langt ihm direkt mit der offenen Hand ins Gesicht und drückt ihn weg. So, weniger als 2 Minuten. Im Prinzip ist dir als Zuschauer jetzt, du weißt, was das für eine Figur ist.
Und ich muss sagen, das hat Herr Proyas, der Regisseur, oder Projas, ne, Proyas mit Y, also Proyas wahrscheinlich, ist auch völlig egal. Der Alex hat das bis hierhin, abgesehen von Product Placement, echt gut gemacht. Also in 2 Minuten eine Figur so komplex und so einfach zu erzählen, ist erstmal good job. Sondern ob einem das gefällt oder nicht, aber so handwerklich ist es 1A.
Das hat der leider auch echt gut drauf, weil der hat echt gute Filme im Repertoire. Der Dark
aber
City
auch wirklich richtig beschissen. Also
ja, Gods of Egypt, okay, Langston weiß also, außen vor, aber Dark City und The Crow, der hat das halt drauf. Der hat das halt auch zum Beispiel Knowing. Ich weiß, viele mögen Knowing nicht, ich fand ihn ganz gut. Ja, aber was er halt drauf hat, ist so den Lone Ranger in einer großen City darstellen. Das, wie gesagt, bei den alten Filmen Dark City und The Crow, wer es nicht gesehen hat, zieht's euch rein, sind wirklich sehr, sehr geile Filme. Und das wendet der halt da auch so ein bisschen an. Nur leider fällt der Spooner so ein bisschen, also der Dale Spooner, die Will Figur Smith. Von Will Smith, so ein bisschen raus. Weil im Vergleich zu diesen anderen beiden Filmen ist der halt, naja, sehr weich gespült. Es ist gut, halt aber, Chicago im Jahr 2035. Ist
bitte
alles
zurück,
der
bitte zurück zur Szene.
Genau,
bitte
genau, zurück zur Szene. Das Einzige, was ich sagen wollte, ist, er hat das bis hierhin, völlig egal, was der Regisseur in der Vergangenheit gemacht hat. Jedenfalls hat der Alex das hier sehr gut gemacht. So, ne? Also er hat sehr kurz, sehr prägnant eine Figur erklärt. Ob dir die Figur gefällt oder nicht, sei erstmal dahingestellt. Er hat die Figur jetzt erstmal etabliert.
Man könnte es auch ein bisschen plump nennen, aber es ist effektiv auf jeden Fall.
Fred Plump ist effektiv.
Ja. Also du hast, also wenn du jetzt wirklich nur 2 Minuten Zeit hast, wir achten jetzt mal nicht auf den Rest des Films, ne? So, das ist 2 Minuten Zeit. Und du musst wirklich deutlich eine Figur erzählen, weil du sonst für den Rest der Zeit, weil im Rest des Films nur noch geschossen wird, hast du keine Zeit mehr, um die Figur weiter zu etablieren. Also du hast nur 2 Minuten. Mhm. Dann greifst du natürlich auf plumpe Maßnahmen zurück.
Mhm. Ja. Gut, um in die Welt einzusteigen, das sogenannte Worldbuilding, haben wir auch schon lange nicht mehr gesagt. Wir befinden uns in Chicago 2035. Humanoide Roboter sind aus dem Alltag der Menschen nicht mehr wegzudenken. Und der Großkonzern US Robotics beherrscht den Weltmarkt. Also die sind die, die diese Roboter bauen. Vermutlich die einzige Firma, so wie wir das hier sehen, die hochentwickelte Robots für den Alltag der Menschen zur Verfügung stellt.
Die NS.
Die NS-Modelle, ja. Das sind halt so Robots, die dir im Alltag helfen. So Roboter, die dir, das sieht man auch im Film direkt, die dir beim Tragen deiner Einkäufe helfen, die dich betreuen, wenn du alt bist, die dir bei schweren Arbeiten den Müll
wegfahren, ja. FedEx halt machen, also Botengänge.
Die uns gesagt, ja, they took our jobs. Die einfache Jobs erledigen.
Ja, they genau. took our jobs.
Genau. Genau. Ja, und. Ja, und US Robotics haben ein sensationelles neues Modell am Start. Das kabellose Update, das wird später noch wichtig. Das kabellose Update von der zentralen Maschinenintelligenz Wiki bekommt. Also da gibt es so eine zentrale KI, die diese neuen Modelle per Wi-Fi mit Updates versorgt und so sind die praktisch immer auf dem neuesten Stand.
Ich finde übrigens, ab dem Zeitpunkt wird der Film stumpf. Weil ab dem Zeitpunkt ist klar, wo die Handlung hingeht.
Leute, da sind wir noch gar nicht.
Nee, ich, ja, wollte das nur sagen, ich wollte das jetzt nicht erklären, stimmt, sondern ich wollte nur sagen, als ich den Film jetzt nochmal, ich habe den vor ein paar Monaten das letzte Mal gesehen, weil ich gucke den eigentlich ganz gern, ist mir aufgefallen, so, stimmt, ab dem Zeitpunkt weißt du, wie der Film ausgeht. Oder beziehungsweise, wo der Film hin will. Ne, weil es gibt Folgendes, du hast als, ohne jetzt in die Zukunft zu springen bei der Handlung, du hast einen offensichtlich robophoben Cop, aber nee, Cop wissen wir noch nicht, bewaffneten, das wissen wir bisher nur.
Nee, Cop wissen wir ja auch innerhalb von zwei Minuten. Er verlässt das Haus und zwei Minuten später wissen wir, dass er ein Cop ist.
Wissen wir? Ist irrelevant.
Ist egal.
So, genau. Also, wir sehen einen homophoben Typen. Robophoben Typen. Das ist echt technophoben Typen. Der offensichtlich Roboter hast. Roboter werden von allem regiert und es gibt jetzt die Neuerung, dass eine KI direkt Dinge in Roboter laden kann. Ja. Sorry, aber es ist klar, wo die Handlung hingeht. Und also, das finde ich stumpf. Muss ich sagen.
Also für den geübten Science-Fiction-Gucker, und dazu zähle ich uns und auch die Kack- und Sach-Hörer dazu, für den geübten Sci-Fi-Gucker bietet der Film nichts Neues und da gebe ich Tobi recht, man weiß am Anfang gleich, wo es hingeht.
Ja.
Es ist halt ein Film für die breite Masse. Ja, weiter in der Handlung. Also Will Smith, diese Figur, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt schon so klar vorgestellt haben, der ist komplett robophob. Tolles Wort, Tobi. Er hasst den technischen Fortschritt. Roboter sind für ihn Teufelszeug. Er misstraut ihnen auch komplett. Er hasst die Roboter und die Welt, in der wir leben. Ja. So, der Chefentwickler der Firma US Robotics, das ist der Bauer Hoggett aus...
Ich hatte so gehofft, dass du das sagst.
Also
Chefentwickler Bauer Hoggett, wie super.
Also der Bauer Hoggett aus Ein Schweinchen namens Babe hat in der zweiten Karriere jetzt IT studiert. James Cromwell, der ist der Chefentwickler der Firma US Robotics und der wird nach einem Sturz aus seinem Büro tot aufgefunden. Will Smith wird mit der Aufklärung dieses Falls beauftragt, da er diesen Typen kannte. Und es muss der dümmste Polizeichef auf der ganzen Welt gewesen sein, der die Figur von Will Smith mit der Aufklärung dieses Falls betraut hat. Denn erstens kannte er ihn so. Das wissen wir doch aus jedem fucking Cop-Film ever.
Du nimmst niemanden, der einen persönlichen Bezug hat, um einen Fall aufzuklären eigentlich. Ja.
Und zweitens ist es so, das erfahren wir in dem Film, dass alle wissen, dass Will Smiths Figur Roboter hasst und deswegen doppelt, wie soll man sagen, ne?
Ungeeignet
und voreingenommen ist. Voreingenommen.
Naja, dahingehend schlage ich mal auch wieder meine erste Brücke. Der Film ist übrigens, falls ihr das auch mitgekriegt habt, so wie ich, ist der Triumph der Diskriminierung übrigens und der Vorurteile, weil am Ende stellt sich ja heraus, Spoiler-Alarm, dass der ein Vorurteil hat, Recht hatte.
Ist das so? Darüber muss noch diskutiert werden.
Okay, er jagt einen Killer-Roboter und er findet einen, nur nicht den er verfolgt hat.
Okay. Das stimmt, das stimmt. Ja.
Auch die Frage, wo ist sein Partner? So, Cops sind doch immer zu zweit unterwegs. Also,
nicht Detectives, nicht zwingend.
Nee? Ist es eine Hollywood-Konvention? Oder?
Nicht immer. Also es gibt Detectives, die natürlich im Duo unterwegs sind, aber es gibt doch Detectives, die alleine arbeiten.
Also es gibt ja diese Nummer bei, liebe Community, korrigiert mich gerne, wenn wir Polizisten unter uns haben, dass Polizisten zu zweit sind, A, ne, weil vieles einfacher dadurch wird und B, eben auch aus Zeugengründen, weil wenn du nur ein Bulle bist und einer baut Scheiße, steht Aussage gegen Aussage.
Mhm. Ja.
Also ein Polizist reicht im Zweifel nicht vor Gericht.
Ja,
und ich könnte mir vorstellen, dass es in Amerika ähnlich ist.
Ist wie bei Podcasts, am besten zu zweit mindestens, ne?
Ja.
Jedenfalls geht's dann weiter. Er findet ja den, wie heißt der denn? Alfred Lenning. Andrew Alfred Lenning, ne? Der Prof.
Ja, also Will, also Will glaubt, Will ist fest davon überzeugt, sorry, dass ich mal wieder nicht den Figurennamen nehme, der ist einfach egal.
Dell Spooner.
Will Smith glaubt, dass der Robot schuld ist. Er ist fest davon überzeugt. Und am Tatort taucht auch ein Roboter auf, der sich selbst Sonny nennt. Schon ungewöhnlich, dass es sich selbst einen Namen gibt. Und dann türmt.
Schmerzen! Große Schmerzen!
Da ahnen wir schon,
das ist der Schauspieler,
ja,
der
das damals gesagt hat. Da ahnen wir schon, der Roboter ist anders als die anderen. So. Will und die Roboterpsychologin Dr. Calvin möchten ihn in einer großen Gruppe Robots finden und fangen dann an, die zu befragen. Das ist schon mal ein fettes Asimov-Easter Egg, weil es gibt eine Story, auf die ich später nochmal eingehe, Little Lost Robot von Asimov, wo die genau das machen, wo die einen Riesenhaufen Roboter auf einer Raumstation haben, also hier im Film auf der Erde, und einer von denen hat ein kleines Problem in Anführungszeichen und sie finden nicht heraus, welcher es ist, weil der Roboter sich nicht identifizieren möchte. So. Und da fangen die an, die zu befragen. Will Smith, subtil wie er ist, fängt damit an, mit der Waffe rumzufuchteln und dann kriegt der Roboter Panik und türmt. Ja. Und ich möchte tatsächlich auf den Rest der Handlung gar nicht mehr so sehr im Detail eingehen, weil es relativ Hollywood-esk ist und weil wir auch noch wichtige Dinge zu besprechen haben.
Naja, wir sollten auf jeden Fall noch auf den Plotpunkt mit Sonny noch
eingehen. Ja. Ich komme gleich. Ich möchte nur eine kurze persönliche Note noch hinzufügen. Dieser Punkt, wo diese Befragung in diesem Raum stattfindet, das ist für mich persönlich der Punkt, wo der Film dann kippt. Die erste halbe Stunde im Film finde ich tatsächlich ganz spannend. So. Da wird eine ganz geile Story aufgebaut, da werden ein paar geile, auch Asimov-Easter Eggs gedroppt und da wird was Schönes aufgebaut. Ab diesem Punkt jetzt wird es halt so Standard-Hollywood-Klischee, ne? Popcorn.
Also ich finde, der hat schon noch ein paar ganz coole Szenen. Ich mag zum Beispiel jetzt außer der Optik, die Szene in der Lagerhalle mag ich total gerne. Mhm. Mit diesem, dass der sich einmal
ich mag so die Verhörszene auch sehr.
Diese Verhörszene, wo er den Tisch kaputt haut, so, ja. Ne, das ist geil. Aber das sind leider nur einzelne Szenen.
Ja.
Weil insgesamt, ich meine, das Ding endet nachher damit, dass die halt an so einem komischen, überdimensionierten Rechner runterklettern, der natürlich zur Deko oben an der Wand hängt. Also das ist so blöd.
Ja, um dann Nanobots natürlich zu irgendwie. Aber bis zu der Verhörszene. Achso, Fred will was sagen.
Okay. Ja, erstmal, um in der Handlung weiterzukommen. Also Will Smith startet dann so eine Hollywood-typische Schnitzeljagd, wo er verschiedene Dinge herausfindet. Also dieses typische
so von wie Hänsel und Gretel.
Ja, dieses typische, ich finde Hinweis A, der mich zu Ort B führt, der mich zu Ort C führt, der mich zu Ort D führt. Und wir erfahren folgende Dinge. Sonny, der Roboter, kann fühlen und träumen. Er hat Emotionen, die er nicht richtig kontrollieren kann. Sonny hat als einziger Roboter in der ganzen großen US Robotics Crowd keinen Uplink zu Wiki, der zentralen KI. Und der Chefentwickler, der Bauer Hoggett, hat bereits in der Vergangenheit gewarnt vor sogenannten Geistern in der Maschine.
Gut gemacht, Schwein.
Codefetzen in der Programmierung der Roboter, die wie aus dem Nichts kommen und sich weiterentwickeln. Also der hat bereits davor gewarnt, dass es aus Gründen, die in dem Film nicht wirklich erklärt werden und die wir in unserer realen Welt wahrscheinlich auch nicht wirklich erklären können, die so auch noch im Bereich der Fantasy sind, dass diese künstlichen Intelligenzen sich selber spontan weiterentwickeln.
Da hätte ich jetzt gerne Fab da, weil er auch sagt, sie formieren unerwartete Protokolle. Und wo das halt irgendwie herkommt, das würde mich halt mal interessieren. Und Sony hat, die haben ja alle NS5s haben ja das sogenannte positronische Gehirn. Mhm. Und Sony hat aber zwei. Der hat ein positronisches Gehirn im Kopf und eins in der Brust.
Eins für die Logik, eins für die Emotionen. Ja. Wir erfahren zum Beispiel auch, dass Sony eine etwas härtere Legierung hat, die im Plot später noch eine Bedeutung hat. Also auch hier die Referenz wieder auf unsere Sci-Fi-Tech-Folge, die Folge 107. Da waren Fab und Andy ja unsere Deep-Learning-Spezialisten, die ja beide da tatsächlich auch beruflich damit zu tun haben. Nach fast 4 Stunden dieser Folge glaube ich tatsächlich mir anzumaßen, dass ich grob sagen kann, was Fab sagen würde. Diese Nummer, dass ein Computerprogramm und nichts anderes ist, sind diese Roboter, die wir hier sehen. Dass das Ding sich spontan weiterentwickelt und dass Codefetzen aus dem Nichts kommen, in Anführungszeichen, das ist etwas, das wir uns mit unserer heutigen Technik nicht wirklich erklären können. Da müssen wir mal sagen, wissen wir nicht, was noch kommt, aber mit unserem heutigen Wissen müssen wir sagen, ist es ein Stück weit Fantasy. Vielleicht zum Glück. Schauen wir mal, was noch so alles kommt auf dem Robotermarkt. Ja. Ja, und wir erfahren dann auch mehr über Wills Vergangenheit. Bei einem Unfall steckten er und ein junges Mädchen in einem sinkenden Auto und ein Roboter rettete ihm das Leben und ließ das Mädchen sterben wegen der Überlebenswahrscheinlichkeit. Also dieses typische Ding, was auch in der Notaufnahme passiert. Du rettest zuerst den, der die höhere Überlebenswahrscheinlichkeit hat. Was sagt ihr denn zu dieser Szene, beziehungsweise
zu diesem... Quatsch, was du sagst. Jemand, der einen Beinbruch hat, wird doch nicht vor einem Herzschuss behandelt.
Wenn du zwei kritische Fälle vor dir hast.
Ach, okay,
ja. Ja, guter Einwand. Was sagt ihr denn zu dieser Background-Story?
Ich kann dazu sagen, in Deutschland gibt es da tatsächlich ein Gesetz für, weil, das habe ich letztens, also zufällig jetzt, wo du es ansprichst, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, dass es ja zu diesem Film passt. Ich habe mir letztens bei YouTube irgendwelche, ach Gott, wie heißt der Junge nochmal hier, unser aller Lieblings Medienwissenschaftler.
Ach so. Eckart von Hirschhausen.
Nee. Ach Gott, wie heißt denn der?
Harald Lesch,
danke. So. Hat mir irgend so ein Video, also, oder mehrere Videos von Harald Lesch so nebenbei
man, bei der echt, Arbeit im Laufen lassen. Ein echter Wissenschaftler.
Ja. Also ne, so irgendwie so eine YouTube-Playlist laufen lassen. Und da kam unter anderem dann eben auch eine Folge über AI, die mich dann nur so halb interessiert hat, weil ich die Folge mit Andi und Fab ehrlich gesagt gehört habe und die da deeper eingetaucht sind.
Ich muss auch sagen, ja, wer darüber was wissen möchte, die Folge mit Andi und Fab, die ist, da seid ihr echt gut auf dem Damm.
Die lässt fast keine Wünsche übrig, ja.
Und, aber was der erzählte, was ich spannend fand, ist, oder beziehungsweise was in der Sendung vorkam, ist, dass bei dem Thema selbstfahrende Autos, da reden wir ja auch über KI im weitesten Sinne, da gab es ja mehrere Unfälle so in den letzten Jahren. Die Sendung war von 2019, glaube ich.
Ja.
Und da ging es dann im Endeffekt darum, dass der deutsche Gesetzgeber als Stand 2019 einziges Land tatsächlich ein Gesetz, oder nee, nicht ein Gesetz, sondern einen Vorschlag des Ethikrates zur Gesetzgebung auf dem Tisch hat, als einziges Land, was genau diese Frage nämlich beantworten soll. Was machst du, und da war so ein Beispiel halt, wenn du mit dem Auto zwei Möglichkeiten hast, du fährst mega schnell eine Straße entlang, da steht ein anderes Auto auf der Straße, wenn du das rammst, bist du tot, und rechts neben dir, die einzige Ausweichmöglichkeit ist ein Haufen Kinder.
Die Frage
wie
war
entscheidet
auch
die KI?
Ja, die Frage war auch in der Dingsfolge, glaube ich.
Ja, genau. Ne, und,
eine Abwandlung des Trolley-Problems, ja.
Genau, ja, und da sagt der, oder beziehungsweise hat der deutsche Ethikrat, der ja tatsächlich sogar was zu melden hat bis zu einem gewissen Grad, entschieden, dass du dann halt drauf gehst.
Ja.
So, ne? Und das ist das Einzige, wie gesagt, schon 2019, das einzige Land, waren wir da überhaupt, die da überhaupt eine Regelung zu entwickelt haben, weil alle anderen bisher da sitzen oder bis dato da saßen und sagen, keine Ahnung, ja, ist scheiße.
Schicksal.
Gut, dass wir noch nicht so weit sind.
Schicksal,
über das Thema Roboterethik müssen wir nachher unbedingt noch sprechen. Dieser konkrete Fall, den wir hier bei iRobot präsentiert
kriegen. Ja, aber das ist ja genau dieser Fall. Ja.
Das nennt sich, dieses Vorgehen nennt sich übrigens Triage. Die Triage. Also dieses Vorgehen, was man oft in Arztfilmen kennt, dass wenn du zwei kritische Fälle vor dir hast, du denjenigen zuerst behandelst, der die höhere Überlebenschance hat.
Oder laut Bob Kelso, der reicher ist.
Also auf gut Deutsch, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Denn wenn du denjenigen zuerst behandelst, der nur eine sehr kleine Überlebenschance hat, kann es sein, dass beide sterben.
Ja.
Und das ist natürlich ein Thema, über das man auch diskutieren kann. Und das sind super schwierige Themen. Aber die Entscheidung, die dieser Roboter hier getroffen hat, dass er zuerst Will Smith gerettet hat und dann das Mädchen, die ist nur deswegen für uns als Zuschauer nachvollziehbar scheiße, weil es sich halt um ein junges Mädchen handelt. Mhm. So, aber ich muss dir ehrlich sagen, dass ich bereits als Teenie im Kino gesessen bin und das gesehen habe und dachte, Alter, Will Smith, jetzt stell dich mal nicht so an. Das ist eine scheiß Situation. Ich verstehe, dass du...
Und nicht seine Schuld oder so?
Ich verstehe, dass du traumatisiert bist davon. Ich verstehe, dass du vielleicht einen Hass hast auf diesen Robot. Aber dass du komplett alle Roboter deswegen verdammst, denn der Roboter hat das ja nicht gemacht, weil er so entschieden hat. Der Roboter hat das so gemacht, weil das ihm so einprogrammiert wurde, und zwar von Menschen. Ja. Das kannst selbst du, lieber Will Smith, als Scientology-Mitglied verstehen.
So. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz erklären.
Will Smith ist kein Scientology-Mitglied.
Nein, er hat es nur nie bestätigt.
Oh. Er hat sich öffentlich nie gegen Scientology ausgesprochen und das eben auch gesagt. Ich spreche mir nicht gegen die aus. Und der toleriert das wohl und hat Freunde und spricht da nicht böse drüber.
Ach so.
Aber so viel ich weiß und so viel man weiß, weil ich habe mich da vor kurzem mit auseinandergesetzt, weil mich das irgendwie interessierte, ist der kein Scientology-Mitglied, sondern eher Sympathisant, aber kein Mitglied.
Wird eine interessante Bioshit-Folge mal in den nächsten 30, 40 Jahren.
Ja, ey, vielleicht verheim ich da auch was oder irgendwas habe ich nicht rausgefunden, aber das ist das, was ich rausgefunden habe. Er ist
aber
kein Mitglied.
Deswegen finde ich zum Beispiel die Figur des Del Spooners ausgerechnet von Will Smith gespielt, halt so derbe interessant, weil er so krasse Vorurteile gegen Roboter hat. Tobi hat so schön gesagt, er ist robophob, ne? Und zwar zurück ins Jahr 2020, wir sind jetzt mal in der aktuellen Situation, ne? Er ist ein Cop, er ist schwarz und er hat gegen was Vorurteile. Das macht die Figur maximal kontrastreich eigentlich für mich, weil dadurch, dass er halt auch zum Beispiel...
Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen plump.
Ja, das ist auch irgendwo plump, aber es ist, tut mir leid, es gibt so viele, gerade in den USA, so viele Leute, gerade Schwarze, die sich darüber beschweren, dass sie gerade von Bullen diskriminiert werden, genannt werden und in eine bestimmte Ecke halt geschoben werden. Er macht das Gleiche mit den Rotern und er ist ein Kopf aufgrund einer schlechten Erfahrung, die er mal hatte.
Aber das ist das, was ich meine mit plump. Also das finde ich ein bisschen.
Na klar,
plump.
Aber deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ist diese Figur leider nicht ordentlich ausgeschöpft und halt sehr, 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 sehr oberflächlich behandelt, weil eigentlich ist das, was er macht, so absolut konträr zu dem, was eigentlich, tut mir leid, aber was ich persönlich denke, gerade ein schwarzer Bulle in Chicago, wie das eigentlich sein müsste.
Wir sehen in den ersten 10 Minuten des Films sehen wir diese Szene, wo Will Smith einen rennenden Roboter mit einer Handtasche sieht und er verfolgt ihn energisch, mit Waffe sogar, und hält ihn an. Und dann kommt raus, der Roboter wollte nur seiner Masterin, kann man das so sagen, seiner Menschenmeisterin,
Besitzerin
ihren Inhalator bringen.
Ja. Die Roboter sind ja auch irgendwo die Sklaven von den Menschen.
Das ist Racial Profiling, nennt man das in der realen Welt. Also Will Smith sieht diesen Roboter und aufgrund der, in Anführungszeichen, Spezieszugehörigkeit dieses Roboters, weil er halt ein Roboter ist, vermutet er eine Straftat automatisch. Und das ist natürlich eine sehr plumpe Nummer, so, aber es ist eine Anspielung, so verstehe ich das, auf Racial Profiling, was in der echten Welt passiert, dass Polizisten in den USA zum Beispiel eher Afroamerikaner anhalten als Weiße.
Nee, also ja, vollkommen.
Will Smith macht in Men in Black 2 sogar noch einen Scherz drüber,
ja.
Wo der weiße Fahrer von dem automatischen Mercedes da eingesaugt wird. Oder Serienausstattung, eigentlich gehört da ein Schwarzer ans Steuer, den halten immer die Bullen an.
Ja. Also das ist ja richtig, ne? Das sieht man ja in dem Film, das ist so offensichtlich, dass das Ding ist, gerade mit einem schwarzen Schauspieler, der wird auch nicht gecastet worden sein, weil er Will Smith ist, sondern in erster Linie, weil er schwarz ist, und dann brauchen sie einen guten schwarzen Schauspieler, der gerade verfügbar ist.
Hättest du auch Denzel Washington nehmen können, aber der stand
ja gerade verfügbar ist, Alter. Deswegen, ich weiß nicht, was der Grund war. Ich vermute nur. Ich sage nur, es gibt viele gute schwarze Schauspieler. Vielen Dank.
Ja.
Jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, so, die brauchen einen schwarzen Schauspieler, so, ne, um diese Thematik zu erzählen. Und das wird leider so plump aufgearbeitet, dass das halt nicht eine coole Sozialkritik ist oder so, sondern so on the nose. Ja, für ihn sind die Roboter die Schwarzen der Realität. Und ja, das finde ich so ein bisschen blöd.
Ich muss
das vor allem, das ist voll noch viel schlimmer, wenn du das, wenn du nämlich daraus doch eine Metapher machst, endet die Metapher damit, dass er ja halb schwarz ist und trotzdem was dagegen hat.
Ja.
Also das ist, sorry. Also das hat X-Men 1 besser hingekriegt.
Auf jeden Fall, Alter. Aber
wir, und X-Men 1 ist alles andere als ein kluger Film.
Okay. So. Hast du recht, jetzt muss ich dir trotzdem den Zahn ziehen. Du bist jemand, der Fast and Furious scheiße findet, aber Transformers-Filme verteidigt. So.
Das stimmt
aber,
nicht
mal. Doch, das stimmt auf jeden Fall. Aber, oder Ananas Express zum Beispiel, den ich total bescheuert finde. Das aber,
voll geil. Komm, Richard, nee, war Richard, nicht, aber. Falsch, ich widerspreche dir nicht.
Nein, aber.
Der Regisseur scheiße gebaut hat.
Naja, nee, hat er halt eben nicht. Das Ding
was
ist halt einfach nur, ich glaube persönlich Richard, einfach, dass nicht die Zeit oder die Story halt dahinter sind, diese Konvergenz dahingehend halt irgendwie weiter zu beleuchten, weil, jetzt habe ich meinen roten Faden verloren.
Ich übernehme kurz, kannst du nachdenken. Leute, lasst uns nicht so lasst uns bitte nicht, sorry, zu viel Zeit damit verlieren, über unsere Meinung und die Bewertung des Films zu sprechen, weil die war schon relativ klar. Wir haben noch viele wichtige Themen heute auf dem Tisch. Ich finde diese Figur von Will Smith, ich mag ihn persönlich, ich habe nichts gegen ihn, die Hautfarbe des Schauspielers ist mir hier auch mal wieder scheißegal, aber ich finde seine Figur so eindimensional. Er ist so super absichtlich unsympathisch gezeichnet und so eindimensional und so mit Vorurteilen getrieben und ja, er ist einfach keine spannende Figur in dem Film. Leider muss ich sagen, ich finde ihn sehr, sehr unsympathisch in dem Film, leider, Will Smith, ja.
Ja.
Ja,
also es gibt und vor allem auch noch, dass er selber ja auch davon betroffen ist, ja auch noch. Das macht es halt auch noch. Und deswegen ärgert mich das so, weil ich mag seine Figur dahingehend eigentlich, weil die sehr, sehr viel Fallhöhe eigentlich nicht, weil Fallhöhe kann man nicht sagen, weil der ist ganz unten. Der ist ganz unten. Aber der hätte sehr viele Aufstiegschancen gehabt in dem Film. Wäre der Film länger gewesen und hätte man diese ganze Sache halt vorangetrieben. Aber wie gesagt, was mich an dem Film so massiv stört am Ende ist, dass der einzige Typ, der Vorurteile hat, sich am Ende darin auch noch bestätigt sieht. Das ist, wenn wir das in die heutige Zeit transportieren würden, dann würde das bedeuten, dass ein QAnon irgendwas wahr sein könnte.
So, ne, jetzt sind wir bei diesem Vorurteilsding. Und ich bleibe jetzt bei diesem Social Profiling-Thema. Ich habe ja gerade so im Scherz schon gesagt, und das Schlimmste ist, am Ende kommt sogar noch raus, der ist halbschwarz. So, und jetzt kannst du, also wenn du das Ding wirklich zu Ende denkst, ja, und wirklich diese Nummer mal durchexerzierst, dann hast du jemanden, der Social Profiling lebt von der ersten Minute des Films an.
Oh ja. Yeah.
Und am Ende kommt, oder irgendwann kommt sogar raus, scheiße, er ist sogar selbst davon betroffen, er ist halb schwarz und gibt es nicht zu. Oder in dem Fall halb Roboter und gibt es nicht zu. Die einzige Form seines Körpers, mit der er Kraft, aber keinen Verstand aufbauen kann, ist die Nummer, die Roboter ist. Weißt du, es ist nur physische Stärke, keine Intelligenz dahinter. Denn das Dumme, das Grausame, das Furchtbare, das ist der Roboter. Mhm. Und auch das Starke und das Kaputte und das Berechnende in ihm, das ist Roboter. Und alles andere ist Mensch. Ja, also, und das ist so, eigentlich ist der Film hochrassistisch.
Ja.
Ja, sein Arm wurde ja kybernetisch, ne, ersetzt.
Genau.
Das ist auch so ein ganz.
Seine Lunge und seine Rippe.
Stimmt, ja, sogar noch mehr. Ja. Das ist auch so ein ganz, ganz, ganz klassisches Motiv. Das meine ich jetzt gar nicht negativ. Das ist ein ganz klassisches Geschichtenmotiv, dass der Held von dem, was er am meisten hasst, ein bisschen was in sich trägt. Das haben wir bei Harry Potter, das haben wir bei Luke Skywalker oder eigentlich bei allen Star Wars Helden, dass die einen Teil der dunklen Seite sogar in sich tragen. Das ist so ein ganz, ganz klassisches Ding, dass der Held ein bisschen was vom Bösen auch in sich selbst trägt.
Das ist das Geschichtsmotiv der Reise halt auch einfach, dass er selber als Protagonist iRobot ist die Geschichte, sagen wir es mal, also würde ich jetzt einen Aufsatz darüber schreiben oder eine Kritik, die sehr, sehr hochgestochen klingt, würde ich sagen, iRobot ist die Geschichte, der Film ist die Geschichte auf die Suche nach Menschlichkeit durch die Unmenschlichkeit. Maximal personalisiert durch Sony oder durch die NS5s, durch die Roboter. So, wir versuchen unsere Menschlichkeit dadurch zu finden, dass wir uns mit dem maximal Unmenschlichen vergleichen, was aber sehr menschlich, menschenähnlich ist. Das gibt sehr großen Interpretationsspielraum.
Klassisches Sci-Fi-Ding.
Und der Film, ja, ganz genau. Und der Film wird dem, um das zusammenzufassen, gerade dieser Prämisse absolut nicht gerecht.
Null. So. Vor allem auch mit diesem Ende nicht, weil im Endeffekt ist es ja so, also Lass uns erstmal und dann komme ich mit dem Punkt nochmal.
Ich kann die Handlung auch relativ schnell zu Ende führen. Es gibt dann zwei Attentate auf Will Smith, einmal mit einem Abrissroboter und einmal mit so zwei großen Trucks, aus denen ganz viele dieser kleinen Modelle kommen. Und es gibt dann ein paar große Reveals, beziehungsweise einen großen Reveal. Wir erfahren, ja, die Roboter wollen Will tatsächlich umbringen, aber nicht im Auftrag der Firma, sondern im Auftrag von Vicky, von Vicky, von der großen zentralen KI. Vicky hat auch den Chefentwickler umgebracht, weil der den Plan durchschaut hat. So.
Nein.
Jetzt wird's.
Vicky hat ihn nicht umgebracht. Er hat sich umgebracht.
Sonny hat ihn umgebracht.
Nein, Sonny hat ihn auch nicht umgebracht. Sonny kann ihn nicht töten. Sonny hat's Fenster eingeschlagen und er ist gesprungen.
Oder so.
Das war ein Selbstmord, um Spooner eine Nachricht zu senden.
Stimmt, du hast recht. Und jetzt wird's spannend. Es kommt raus, Vicky hat sich eine zusätzliche Roboterregel gegeben. Nämlich nicht nur den Menschen als Individuum zu schützen, sondern den Fortbestand der gesamten Menschheit. Und was steht der Sicherheit des Menschen am meisten im Weg? Der Mensch selbst. Da sind wir wieder bei Skynet. Ne?
Geil. Ja, ist sehr ausgelutschtes Thema.
Erstes Semester Philosophie, boah.
Da sind wir wieder bei Skynet oder bei Ultron oder das ist halt. Leute, macht euch nicht drüber lustig. Dieser Gedanke ist schon ziemlich geil. Wir haben ihn halt mittlerweile so häufig in der Sci-Fi gehabt.
Das ist es halt.
Dass er sich für uns heute etwas ausgelutscht hat.
Das fünfte Element. Warum sollten die Menschen gerettet werden? Ihr zerstört, vergiftet und bekriegt euch gegenseitig.
Ja, aber ich meine, weißt du, das Element von Romeo und Julia, dass der eine stirbt, damit der andere leben kann und so ein Zeug, was da ja sogar noch in den Binsen geht, ist auch super alt. Oder beziehungsweise war damals bei Romeo und Julia total neuer Scheiß und voll aufregend. Heute ist es halt langweilig, weil zu oft gesehen.
Wir machen uns heute ein bisschen als alte, sarkastische, zynische Männer darüber lustig. Das ist eine der absolut klassischen Sci-Fi-Stories und der Mensch, der diesen Gedanken als erstes hatte, der war absolut mindblowing und das war auch jahrzehntelang mindblowing.
Seine Logik ist unumstritten.
Wir haben es halt heute schon sehr, sehr, sehr häufig gesehen, diese Story, ne? Und ja, es gibt da eine fette Endschlacht bei iRobot mit vielen von Vickys Robotern. Ganz wichtig, die bösen Roboter kann man auch von den lieben unterscheiden, weil ihre Brust rot leuchtet. Lass ich mir für den Kinozuschauer im Jahr 2004 noch einigermaßen gefallen, ist aber schon echt ein bisschen Kinderquatsch mit Michael, ehrlich gesagt.
Finde ich aber ein geiles Bild, weil das ist auch so, weil die ja intakt halt auch wirklich wie eine Armee dann funktionieren. Das ist so ein bisschen, gerade weil das auch noch dieses rote Licht aus dem Brustkorb kommt, das ist so ein bisschen die, naja, kann man sagen, die Passion zum Falschen hin.
Die Nazis, das Rot, das Weiß.
Ja, natürlich ist es plump. Aber wie gesagt, so.
Ja, ja.
Also so ist Film, das Ganze nun mal. Alleine, dass diese Roboter halt auch einfach so maximal durchsichtig gezeigt werden. Aber die Brustpanzer und das Gesicht natürlich so leicht milchig sind, sodass du nicht in sie reingucken kannst. Der Film strotzt vor Level 1 Bildsprache.
Ja, natürlich. Oder auch die Musik. Die Musik, achtet mal bei dem Film auf die Musik und das Sounddesign, besonders auf die Musik. Schon am Anfang des Films gibt es zum Beispiel im Büro von US Robotics so eine Kamerafahrt, die an diesem riesengroßen, voll übertrieben großen Roboterbildnis hochfährt und dabei kommt so total übertriebene, dramatische Musik. Also du wirst auf der akustischen Ebene am Anfang schon drauf gelenkt, mit den Robotern stimmt was nicht. Also jeder Blinde, der diesen Film guckt, versteht sofort, irgendwas stimmt mit den Robotern nicht.
Generell dieses ganze Design, guck dir mal dieses Gebäude, was sie zeigen von US Robotics an. In der Stadt wie Chicago oder generell in einer amerikanischen Großstadt, so einen Turm da zu bauen, der auch noch Messerform hat und dann, weil Spooner verfolgt ja Sonny bis auf diesen Platz davor, dann auch noch in so einer amerikanischen Großstadt, nicht nur, dass du ein riesen Gebäude hast, nein, du hast davor auch einen riesigen Platz noch. Ne? Ja. Das ist so das Ultimative. Ja, wir haben Geld und ja, und was auch noch viel geiler ist, wir sind richtig wohlhabend, wir haben Land. So, das ist so das ultimative Zeichen für, ihr seid uns alle hörig.
Also da gibt's eine fette Endschlacht, wo Sonny gemeinsam mit den alten Robotermodellen, die ja keinen Uplink zu Vicky haben, kämpft. Und die catchen dann mit den ganzen Vicky-Robotern. Vicky wird dann zerstört in einer optisch sicherlich spektakulären, aber deswegen auch total langweiligen Endszene, wo die halt so völlig übertrieben über einem Abgrund umherturnen. Also die Szene ist halt so spektakulär, dass man als Zuschauer heute davor sitzt und denkt,
Ja, ich muss sagen, ich fand die 2014 schon langweilig, weil das war schon too much.
Da springen halt irgendwelche Leute über irgendwelche Metallroste.
Ja, und gleichzeitig greift eine damals übrigens eigentlich noch nicht völlig ausgelutzte CGI-Army, aber man hatte in der Serie, in dem Film trotzdem schon das Gefühl, dass sie ausgelutscht war, greifen die an und das ist völlig irrelevant, weil das ist alles computeranimiert und das einzige Interessante ist, rutscht der jetzt auf seinen Chucks aus oder nicht?
Weißt du, was so, der, weißt du, was die Szene heute noch hätte? Blue Beam in the Sky.
Oh ja.
Stimmt,
ja, wenn er jetzt so ein Skybeam gewesen wäre.
Jetzt hätte er, heutzutage hätte er ein Blue Beam in the Sky. Jetzt ist es halt so, dass du noch hörst so, Sonny, rette das Mädchen. Und dann, sein Trauma kommt wieder auf und Will Smith wird geläutert am Ende. Ja, ganz super geil. Ja, und jetzt soll er am Ende gerettet werden. Ja, komm hier. Geschenkt. Ja, am Arsch.
Wenn ihr gerade nicht wisst, worüber wir sprechen, das ist so ein modernes Filmklischee, was man auch zum Beispiel auch bei Rise of Skywalker im letzten Star Wars Film gesehen hat.
Ja, und guckt euch jeden
Avengers-Film an. Blue Beam in the Sky, dass einem im Laufe des Finales irgendwer einen blauen Lichtstrahl gen Himmel sendet. Das ist so eines der. In 50 Jahren werden die Leute sagen: Ah, wisst ihr noch, die 2020er, als es immer Blue Beam in the Sky gab?
Ey, ohne Scheiß, die Honest Trailer-Jungs machen sich da seit Jahren drüber lustig. Ja. Und wenn man die Honest Trailer verfolgt, dachte man eigentlich, das Skybeam-Phänomen wäre zu Ende. Und dann kam der Abstieg Skywalkers und hat den wieder eingebaut. Und dann denkst du, Alter, ihr habt den doch selber erfunden, also Disney, ihr habt den selber wieder abgeschafft und jetzt lasst den wieder auferleben? Niemand will diesen scheiß Skybeam mehr sehen.
Das war auch original bei mir der Punkt bei Star Wars 9, wo ich da saß, also wenn jetzt noch der blaue Blitz kommt und genau in dem Moment kam er, der Sound wird hochgedreht, die Boxen knacken kurz und du sitzt da, ja, ist klar, okay, fickt euch. Ich war vorher schon raus, aber jetzt bin ich richtig raus. Ja,
Vicky wird am Ende dann zerstört, die böse zentrale KI, und Sonny blickt mit seinen Brüdern und Schwestern, den Robotern, die jetzt frei von der KI sind, praktisch zum Horizont hin. Und sie blicken in eine schöne, hoffentlich bessere Zukunft.
Irgendeiner hatte online geschrieben, Sonny veranstaltet jetzt sein eigenes Coachella mit Robotern in der Wüste.
Ja. Coachella? Was ist das?
Dieses Musikfestival in Amerika in der Wüste halt.
Ist das nicht Burning Man? Ja,
Burning Man.
Nee, es gibt Burning Man und Coachella. Wohl.
Ist Coachella auch in der Wüste?
Keine Ahnung.
Coachella geht doch auch ewig, ne?
Keine Ahnung.
Egal.
Jetzt sind wir mit der Handlung des Films grob durch. Ist es denn wirklich so, das hast du, Richard, vorhin kurz im Nebensatz gedroppt, ist es denn wirklich so, dass am Ende des Films die Vorurteile vom Will Smith, dass die sich am Ende bestätigen?
Ich würde sagen schon, weil er es ja auch selber als Figur sagt. Ich war davon besessen, einen Killer-Roboter zu finden, ich habe nur beim Falschen gesucht. Und dann kommt ja Vicky, die ja gut keine physische Form jetzt hat, weil sie halt eine künstliche Intelligenz ist.
Pass auf, kurzer Moment, das ist das, was ich mit am peinlichsten in dem Film finde, sie hat eine physische Form, nämlich diesen komischen Klotz da oben, diese Dekolampe.
Ach, stimmt, ja.
Und das finde ich so beschissen, weil das ist der Kern und das ist albern. Aber ja, im Prinzip hast du recht, weiter.
Ja, die ja dann gezeigt hat, dass dieses Hologramm und die ja ihr Verständnis der drei Gesetze, wie sie ja selber sagt, erweitert hat. Deswegen, also, was er vorausgestellt hat, dass ein Roboter quasi der Mörder ist, es ist nicht physisch der Mörder, weil, wie gesagt, ich glaube, Sonny hat nicht Dr. Lenning, heißt er, ne? Lenning, getötet, sondern der hat die Scheibe eingeschlagen, weil das wird ja auch getestet. Er zeigt ja auch, es ist ziemlich schwer für einen alten Mann, so ein Sicherheitsglas kaputt zu machen. So, Sonny hat es wahrscheinlich kaputt gemacht und er ist gesprungen, davon kann Sonny ihn ja nicht abhalten. Aber dass im Prinzip er durch seine Paranoia so darauf erpicht war, dass der Schlüssel zu dem Ganzen im Prinzip ein bösartiger Roboter oder eine bösartige künstliche Intelligenz ist, damit hat er ja recht gehabt.
Ja, und das finde ich halt aus mehrerer Sicht einen spannenden Punkt. Erstens finde ich faszinierend daran, dass dieser Film, ähnlich wie Stirb langsam 4, für alle, die den gesehen haben.
Mein Beileid.
Ich finde den geil.
Ich mag den auch, aber trotzdem mein Beileid.
Ja. Da geht's ja, ne, darum.
Ich habe den nicht gesehen.
Achso, genau, da geht's darum, Bruce Willis, John McClane, tut sich mit Justin Long zusammen. Der spielt einen Computer-Nerd, grob gesagt. Und ein anderer Hacker, der Böse, der Timothy Olyphant spielt den, der macht einen sogenannten Fire Sale, also der setzt das Land auf Null. So, ne, alles geht zu Klump, so über Hacking, und die besiegen das. So. Mhm. Und dieser Film, ich benutze jetzt mal provokativ das Wort propagieren, propagiert das, ja, oldschool wert besser, so, ne, ja, Hacking und so ist geil, du kannst echt viel Scheiße damit machen, aber im Endeffekt ist es geil, dass Bruce Willis den Bösen auf die Fresse haut. Ja,
am Ende siegt die gute alte Handwerksarbeit, denn wenn du was willst, dass es erledigt wird, dann machst du das nicht am Computer, sondern gehst hin und haust wem auch immer auf die Fresse.
Genau. Und also das ist sehr, sehr deutlich in Cyberpunk 4, auch wenn es cool gemacht ist, ist es ein sehr konservativer Gedanke. Und so ähnlich ist das halt eben in dem Film auch. Also, dass Will Smith nachher rausfindet, dass er recht hatte, es gab einen Killerroboter und es gab eine weltweite Verschwörung der Killerroboter, auch wenn es nur eine KI dann im Endeffekt, also nur eine KI war, die es im Endeffekt gemacht hat. Er wurde darin bestätigt, so, ja, wir hätten doch das Steal Our Jobs verhindern sollen, denn das Ganze war nur möglich, weil sie bis in die letzten Details unseres Lebens eingegriffen haben oder eingedrungen sind.
Aber grundsätzlich stimme ich zu, aber nur so halb. Denn am Ende versöhnt sich Will Smith ja ein bisschen sogar mit Sonny. Also Will Smith versteht am Ende des Films, so meine Interpretation, dass der einfache Robot von der Straße nicht das Problem ist, dass der einfache Roboter von der Straße, so wie Sonny, ja eigentlich nicht böse ist, sondern dass die korrumpiert wurden von einer in Anführungszeichen höheren Macht, von der Maschinenintelligenz Wiki.
Religionskritik.
Ich würde da sogar noch einen ganzen Schritt wieder zurückgehen. Das einzige, der einzige Roboter, mit dem er sich verträgt, ist der, der agiert wie ein Mensch. Mhm. Und alle anderen nicht.
Genau, ich wollte nämlich auch, ich habe auch gerade schon, als du es gesagt hast, auch den Kopf geschüttelt, hast es ja gesehen. Das ist weil gut, ja. Weil er sich genau nur auf Sonny beschränkt, der wird nach wie vor gegen den FedEx-Roboter und so, wird er trotzdem noch seine Vorurteile haben. Mhm. Die Gesellschaft wird ja daraufhin, so, der Klassiker, ne? Radikaler Einzelfall. Oder noch die Frage, wenn man gestellt werden muss, wie viele Einzelfälle brauchst du noch, bis es irgendwie zur Norm wird halt.
Ja, und hier ist das Ding, also wenn man das nochmal, ich mache das in letzter Zeit ständig, keine Ahnung, ich bin darauf getriggert, Zeitgeist wahrscheinlich, diese Rassismusgeschichte da erzählt, ne? Mhm. Also, was der Film ja tut. Also, der macht daraus eine Rassismusgeschichte. Da macht er erstmal keine Tech-Debatte daraus, sondern eine Rassismusgeschichte.
Sowohl als auch.
Ja, sowohl als auch. Aber der nutzt das eine, um das andere zu erzählen. Mhm. So ähnlich wie bei X-Men. Dass am Ende derjenige, der dem Menschen am nächsten ist, dann akzeptiert wird. Das ist so, Will Smith ist jetzt im Prinzip der Typ, der ist kein Rassist, weil er hat einen schwarzen Freund. Weißt du, so, der ist er jetzt.
Ja. Ich bin oder
er hat einen schwulen Freund. Er ist nicht homophob, er hat einen schwulen Freund.
Genau, so, ich bin nicht robophob, meine Waffen funktionieren automatisch.
Ja, genau, so, ich bin nicht robophob, ich mag diesen Typen, ich mag nur alle anderen nicht.
Ja.
So,
ne? Also, stimmt, ja.
Das ist ein bisschen schwierig.
Ich stimme dir zu, Tobi, stimmt. Ja, guter Gedanke. Ja,
ich bin nicht rassistisch, ein paar meiner Waffen sind schwarz. Ja.
Also das, was dir, um tatsächlich jetzt so ein bisschen auf die Hintergründe der ganzen Geschichte zu gehen, das, was ihr gerade beschreibt, so dieser Konservatismus, diese Angst der Technologie gegenüber, das ist etwas, das Isaac Asimov den Frankenstein-Komplex nannte. Also das ist ein Begriff, den er selber geprägt hat. Der Asimov störte sich immer an dem sogenannten Frankenstein-Komplex, nämlich die Angst, dass ein künstliches Wesen uns alle vernichtet. Isaac Asimov gilt neben Arthur C. Clarke und Robert E. Heinlein, das war übrigens der Starship Troopers Autor, als einer der Big Three der englischsprachigen Sci-Fi-Literatur. Er war Biochemiker.
Wer ist der dritte?
Roddenberry? Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, der hat zum Beispiel Space Odyssey geschrieben.
Arthur C. Clarke, okay, ja.
Und Robert Heinlein, der unter anderem Starship Troopers geschrieben hat. Die haben noch viel mehr geschrieben.
Klar.
Asimov war Biochemiker und sein literarisches Hauptwirken war in den 40ern und 50ern. Und Asimov baute in seinen unzähligen Roboter-Stories eine, ich sag mal, auf Vernunft basierende Utopie auf. Da ist es immer so, dass Ingenieure mit hohen ethischen Standards Roboter bauen, die nach rationalen Gesetzen funktionieren. Und die Roboter in den Asimov-Stories, die haben immer schon, die haben sowas fast Kindliches. Die haben so fast kindlich wirkenden Verstand. Die sind auf eine merkwürdige Art unschuldig, naiv, ehrlich, dumm, aber anständig. Ja, in den Asimov-Stories kriegen wir meistens keine mega hochentwickelten die Welt umspannenden KIs präsentiert, sondern ganz einfache Automaten. So ganz einfache Robbys von nebenan, die dir beim Einkaufen helfen oder bei der Kinderbetreuung helfen oder auf der Baustelle helfen und nach einfachen, logischen Regeln funktionieren. Ja, und für Asimov tatsächlich waren Roboter die besseren Menschen. Also wenn man diese Geschichten liest, ist echt so ganz viel Liebe, spürt man so ganz viel Liebe für so technische Apparate und die Regeln, nach denen die funktionieren.
Oder er wollte nur jemanden, der ihm sehr hörig ist.
Vielleicht auch das, ja.
Du meinst, weil Roboter Sklave bedeutet?
Ja.
Ja, stimmt, Robot, das Wort Roboter kommt vom tschechischen Roboter und das heißt so viel wie Sklavendienst oder Frontdienst. Ja. Hatten wir in der Sci-Fi-Tech-Folge auch.
Ich meine, es ist gut, wenn er auch Akademiker ist, vielleicht wollte er auch einfach nur mal jemanden, der blind das macht, was er sagt.
Der wollte, ja. Er hat keine Roboter gezeichnet, sondern Studenten.
Ja.
Ja, und die Asimovschen Robotergesetze. Ich finde die so spannend, ich könnte stundenlang, ich könnte tagelang, ich könnte jahrelang über die nachdenken und diskutieren.
Und bitte.
Und die tauchten
Auftritt Fred Hilke, nee, ich find's auch mega
interessant. Die tauchten das erste Mal in der Kurzgeschichte von Asimov Runaround auf. Da stellte er das erste Mal die Grundregeln des Roboterdienstes auf. Die sind hierarchisch aufgebaut, das bedeutet, du hältst dich erst an Regel 1. Und nur wenn Regel 1 eingehalten wird, hältst du dich an Regel 2. Und erst wenn Regel 1 und Regel 2 eingehalten werden, hältst du dich an Regel 3. Ja? Also die erste Regel steht über allem. Die erste Regel besagt wortwörtlich, ein Roboter darf kein menschliches Wesen wissentlich verletzen oder durch Untätigkeit wissentlich zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. Also kurz gefasst, du darfst Menschen nicht schaden. Ja.
Regel Nummer 1 im Roboter Fight Club: Ihr verprügelt nur euch,
die Menschen.
Ja,
sonst
ja.
Geil.
Ja. Allein über diese erste Regel kann man schon so fucking viele Diskussionen anstellen. Und ich habe nachher auch noch so drei Satz Kurzzusammenfassungen von seinen Robot Stories mitgebracht, über die wir diskutieren können. Regel 2: Ein Roboter muss den von ihm, von einem Menschen gegebenen Befehl gehorchen. Es sei denn, ein solcher Befehl würde mit Regel 1 kollidieren. Also, gehorsam. Mach, was dein Master sagt.
Ja, was sie aber nicht dürfen, ist hier Mini-Tobi, töte Richard.
Nee,
das darf er nicht, weil es kollidiert.
Was er machen dürfte, ist Mini-Tobi, spitz mir den Stein an, damit ich den nehmen kann, um dich abzustechen.
Ganz streng genommen, wenn der Roboter weiß, dass du das vorhast, dürfte er es nicht tun. Genau. Das ist schon wieder ein spannender, spezieller Fall zum Beispiel.
Also dürfen Roboter nach dem Asimovschen Gesetzen, dürfen sie Waffen bauen?
Ja.
Egal, ob jetzt gezielt oder nicht, dürfen sie generell Waffen bauen, weil Waffen haben nur eine Funktion.
Ich kann dem Roboter theoretisch auch sagen, hol mir einen großen Stein. Dann mache ich den Abel und schlag dir den Schädel
gut,
ein.
Aber da sind wir ja schon in sehr, sehr, ich sag mal, detaillierten Szenarien.
Ja, ja.
Denken wir mal an Tony Stark.
Ja.
So, ne? Tony Stark benutzt Roboter für den Bau seiner Waffen vor Iron Man.
Mhm.
So. Und laut Asimov ist jetzt die Frage, dürften Roboter nach den Asimovschen Gesetzen in der Stark-Fabrik arbeiten und Waffen bauen?
Mhm.
So, diese Waffen sind natürlich, niemand sagt, ich nehme jetzt diese Waffe und töte damit jemanden. Oder baue mir diese Waffe, damit ich jemanden damit töten kann. Das sagt keiner. Mhm. Aber, sorry, Waffen haben nur einen einzigen Zweck. Oder beziehungsweise einen einzigen Nutzen. Die können Leute töten.
Mhm.
Ja, so, gut, ne? Aber jetzt haben die Einschüchterungswirkung und so weiter, klar. Aber das ändert nichts daran, auch Einschüchterung ist ein Problem. Mhm. So, ne? Das ist ja keine Lösung.
Regel 3. Ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit Regel 1 oder 2 kollidiert. Also Selbstschutz. In den Asimovschen Stories wird es so erklärt, die Roboter haben diese Regel, weil die halt sauteuer und aufwendig sind. Und wenn du ein scheiße teures Gerät hast, wie einen Roboter, willst du nicht, dass der einfach untätig dasteht, wenn plötzlich eine Gammastrahlenquelle auftaucht und kaputt geht. Also in den Stories ist es aus irgendeinem Grund, ist Gammastrahlung regelmäßig ein Problem, dass das positronische Gehirn oder was auch immer, dass deren Maschinengehirn davon kaputt geht. So, das ist so das Robotergift in den Asimov-Stories. Gammastrahlung, also atomare Strahlung. So. Und du willst nicht, dass dein Roboter untätig dasteht, wenn das passiert. Der soll sich selbst schützen. Bei iRobot sind die Robots oder ist Sonny ja wehrhaft. Also bei iRobot nimmt Sonny eine Waffe und hält damit die Roboterpsychologin als Geisel, um sich selbst zu schützen. So, meiner Auffassung...
Roboterpsychologin, allein das schon, okay.
Meiner Auffassung nach, das ist aber nur meine persönliche Einschätzung als Leser, hätte in keiner Asimovschen Geschichte niemals ein Roboter das getan, einen Menschen mit einer Schusswaffe bedrohen für den Selbstschutz. Aber wir können es in einer weit gefassten Diskussion akzeptieren, denke ich.
Also da drei Punkte. Erstens, wie cool ist es, dass die Katze von der Frau Asimov heißt?
Ja.
Zweitens, dieses, wir wissen nicht, ich nehme erst das. Wir wissen nicht, ob Sonny das gemacht hat in dem tatsächlichen Bedürfnis zu schießen oder in der tatsächlichen Absicht zu schießen.
Genau.
Das heißt, es kann sein, es ist Einschüchterung, das ist schlichte Einschüchterung. Damit würde er niemandem Schaden zufügen.
Ich gehe fest davon aus, dass er blufft, denn sonst würde das mit dem ersten Gesetz kollidieren.
Ja, und das ist nämlich jetzt der dritte Punkt, dass Sonny frei von diesen Gesetzen ist.
Ja,
so hat Bauer Hoggett ihn ja erschaffen.
Genau,
ja,
das wird im Film auch explizit gesagt, dass er sich durch seine zwei positronischen Gehirne aktiv dazu entscheiden kann, diese Gesetze zu umgehen. Noch dazu, und das Punkt 4, sehen wir, dass er es als Tarnmanöver benutzt.
Weil die Waffe nicht geladen ist.
Nee, er hält die Waffe an den Kopf, um Vicky zu täuschen.
Achso, ja, stimmt, da ist man ja noch oben drauf. Ja, ja, klar. Aber es ändert ja nichts daran, dass er eine Waffe an ihren Kopf hält.
Achso, ja,
also,
ja.
Das würde ja theoretisch erstmal dem widersprechen.
Übrigens, kleiner Zwischenklugschiss, ein Positron ist das Antimaterie-Gegenstück zu einem Elektron. Ein Positron ist ein positiv geladenes Elektron. Keiner konnte je wirklich plausibel erklären, warum man daraus Androidengehirne baut, aber das ist
Star Trek auch so, ne?
Ja, ja, aber das ist in der Sci-Fi halt so eine Konvention, so ein kleiner Insider, dass daraus Androidengehirne irgendwie gebaut werden.
Ach, ganz ehrlich, du bist doch so ein Kaltfusionsfanatiker.
Ja. Ist das ein Ding? Kommt das aus Star Trek oder ist das schon älter? Also Data hat ja auch ein Positronengehirn.
Ja, das ist auch schon in den Asimov-Stories und so.
Ah, okay.
Das ist eine uralte Sci-Fi-Konvention.
Okay.
Dass Androidengehirne was mit Positronen zu tun haben. Ja, 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 ja. Und
so wie Galactic Horror von Lovecraft halt einfach, ne? Akzeptierst. Bis zum gewissen Punkt akzeptierst, bis wir die Antwort kennen. Physik ist nur Magie, also
was? Pass auf, was du sagst.
Nein, hier.
Es ist nur Magie, bis es Physik wird.
Genau, bis wir es erklären können.
Ja, und später Anfang der, also Asimov hat fleißig weitergeschrieben. Asimov ist 92, glaube ich, gestorben, Anfang der 90er. Und er hat bis kurz vor seinem Tod noch weiter Stories geschrieben. Natürlich war das dann nicht mehr die Hochphase seines Schaffens, aber er hat Anfang der 80er noch eine weitere Roboterregel geaddet, die wir bei iRobot auch haben. Die sogenannte nullte Regel, das nullte Gesetz, das dem ersten Robotergesetz noch übergeschaltet wird. Ein Roboter darf die Menschheit nicht verletzen oder durch Passivität zulassen, dass die Menschheit zu Schaden kommt. Also sprich, er muss den Fortbestand der gesamten Menschheit sichern. Und das ist eine Regel,
die ist schwierig.
Ja, da kommen wir zur Problematik, die der Film ja auch adressiert,
ja.
Weil unseren Fortbestand zu sichern heißt ja, uns zu helfen, dabei zu überleben. Weil wir sind ja von Natur aus eher destruktiv veranlagt.
Genau, und da ich finde es extrem clever von Asimov, diese Regel zu adden, weil diese Regel ein, wie Fabio sagen würde, komplettes Loophole an ethischen Dilemmata aufmacht.
Ja.
Diese Regel ist so spannend, Alter. Denn sie ist der ersten Regel hierarchisch übergeschaltet. Das bedeutet, ein Roboter kann jetzt plötzlich einzelne Menschen töten, wenn er davon überzeugt ist, dass das dem Wohl der gesamten Menschheit dient. Und dadurch wird die komplette Palette dieser Skynet-Nummer aufgemacht, dieser ethischen Dilemmata.
Das Tyrannenmord.
Das Trolley-Problem hatten wir in der Kirschwässerle-Folge auch. Würdest du den kompletten Zug umleiten, um den Zug zu retten, wenn du damit diesen einen Typen auf dem Gleis umbringst? Ja, und hier aus diesem nullten Gesetz entspinnt sich dann halt auch diese Logik, dass ein Roboter die gesamte Menschheit versklavt, um die Menschheit zu retten.
Im Prinzip ist ja das, also diese nullte Regel ist ja das, was Menschen in Zoos machen. So, wir rotten eine Spezies nach der anderen aus, jeden Tag. So, ne? Aber es gibt Spezies, die existieren nur noch in Zoos. Mhm. Und da leben die prinzipiell nicht schlecht, weil, also, ich weiß, das war ein kontroverser Satz.
Ist besser
als tot. Auch das ist schwierig, aber, gut, also, aber wir haben mittlerweile mehrere Generationen von diesen Tieren, die schon in Zoos leben, wo man davon ausgehen kann, bis zu einem gewissen Grad haben sie sich daran gewöhnt. Ich rede jetzt nicht von Löwen oder von Walen, ne? Also von ich sag mal, etwas einfacher zu handelbaren Tieren. Ja gut,
aber Haarspalterei, ich glaube, unsere Hörer sind alle intelligent genug, um genau das zu verstehen. Aber
die Analogie ist spannend.
Genau, ne? Also wäre doch das sinnvoll, also das machen wir Menschen schon, so, ne? Weil es halt so gelaufen ist, irgendwie müssen wir die Arten erhalten, warum nicht im Zoo? Und oder im Labor, wie auch immer. Und das wäre ja im Prinzip dann die logische Schlussfolgerung aus dem nullten Gesetz, wäre Zoos oder kontrollierte Reservate. Mhm. Da, wo Menschen sich gegenseitig einfach nicht umbringen können, weil sie davon abgehalten werden. Und vor allem, wo es so wenig sind, dass dieses Massensterben durch passive Einflüsse überhaupt nicht funktioniert.
Jäger können Tierschützer sein, aber trotzdem dem Schießbefehl folgen, Füchse zu dezimieren.
Stichwort, ja, genau, das ist es ja im Prinzip.
Stichwort Marvel. Thanos agiert nach der nullten Regel. Mhm. Ja. Thanos wipet die Hälfte der Menschheit aus, tötet Milliarden Menschen, um den Fortbestand der Menschheit
des Universums.
Des Universums, ja, gut, aus seiner Perspektive zu sichern.
Ja. Ja.
Und was aber Thanos auch vor nicht Unrecht.
Und Thanos ist ein Idiot, was das angeht, weil wenn er die gesamte Macht des Universums hat, dann hätte er auch die Ressourcen einfach verdoppeln können.
Genau. Darüber habe ich letztens übrigens nachgedacht. Das stimmt nicht. So ein Plot ist das gar nicht. Weil die doppelte Ressourcenmenge würde in kürzester Zeit auch die darauf angepasste Bevölkerung bedeuten. Mhm. Und dann wären wir wieder am gleichen Problem.
Ja.
Obwohl, die Hälfte auch. Es führt so oder so zum gleichen Problem. So oder so.
Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich mir die Haare am Arm rausreiße, wachsen die trotzdem irgendwann nach.
Ja, also das Problem ist, bei dem, was Thanos davor hat, es funktioniert nicht. In beide Richtungen nicht. So oder so sterben alle.
Ja.
Also Thanos Einfluss auf diese Handlung war nur traurig, aber absolut wirkungslos. So, ob die Hälfte jetzt weg ist oder das Ding verdoppelt wird, ist es so oder so, endet es in Überbevölkerung.
Beides ist Zeit kaufen. Beides ist im Prinzip Zeit kaufen.
Nur auf unterschiedlicher Ebene.
Genau.
Mhm. Ja. Übrigens, das Schützen einer größeren Menge von Menschen durch das Töten einer kleinen Menge von Menschen ist in der Bundesrepublik Deutschland nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Luftsicherheitsgesetz 2005 nicht erlaubt. Das wurde nach 9/11 heiß diskutiert vor Gerichten, vor dem Bundesverfassungsgericht. Und nach dem Luftsicherheitsgesetz darfst du das nicht tun. Es verstößt gegen das Grundgesetz, weil du dann eine kleine Menge von Menschen objektivierst. Um eine größere zu retten.
Ich darf also nicht das Flugzeug, was auf den Bundestag zufliegt oder aufs was auch immer, darf ich nicht abschießen, die Menschen im, weiß ich nicht, sagen wir mal Berliner Hauptbahnhof, da sind relativ viele Leute unterwegs und da fliegt ein Flugzeug jetzt drauf. Soweit, das ist ja die Problematik, weil in den USA wurde 9/11 wurde ja ein Flugzeug, wurde ja abgeschossen.
Ja.
Verschwörungstheorie jetzt hin oder her, ist mir scheißegal gerade, aber die Problematik bleibt die gleiche. Das heißt, in Deutschland würden die Leute, die dieses Flugzeug dann abschießen, höchstwahrscheinlich vom Militär, die würden dann dafür zur Rechenschaft gezogen werden, wirklich. Ja.
Also das ist super spannend. Also mach's mal noch größer. Stell dir vor, ein Flugzeug mit einer Atombombe an Bord fliegt auf Berlin zu oder auf Hamburg oder München zu, die drei größten deutschen Städte. Und du weißt, das Flugzeug wird dorthin fliegen und detonieren. Und du könntest es jetzt abschießen über der Nordsee, wo noch ein vergleichsweise kleiner Schaden passiert. Ja, das sind ethische Dilemmata, über die haben wir hier bei den Kack- und Sachgeschichten auch schon oft gesprochen. Die sind nicht auflösbar. Wir werden nie eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung finden.
Das ist eine Positionierungsfrage. Sowas.
Vom Gefühl her, also das ist jetzt ein sehr krasser Fall, den ich schildere, wo vom Gefühl her viele Leute sagen würden, ja, schieß das Flugzeug ab. Lass 100 Leute sterben, damit Millionen andere Menschen keinen Schaden davontragen. Aber das sage ich auch jetzt völlig wertungsfrei. Ich finde es nur mega interessant, dass das tatsächlich gesetzlich geregelt ist. Nach dem deutschen Luftsicherheitsgesetz ist es nicht erlaubt, dieses Flugzeug abzuschießen.
Du sagst gerade, das liegt daran, dass es gegen das Grundgesetz verstößt. Ich habe vor kurzem
eine... Gesagt?
Ja, ja. Genau. Das, darauf basiert diese Entscheidung.
Genau.
Ich habe vor kurzem eine Folge von Die Lage der Nation gehört. Props an diesen Podcast, übrigens da draußen, aber den kennt wahrscheinlich eh jeder.
Eine Zusammenarbeit, die wahrscheinlich nie zustande kommen wird, weil ehrlich gesagt, die sind zu intelligent.
Ja, die sind uns über. Ja. Aber trotzdem, was die beiden Jungs da gesagt haben, fand ich super spannend. Da haben die über über das Thema, wie heißt das, nicht Sympathie, über Solidarität. Über Solidarität, jetzt während Corona gesprochen. Und der eine von den beiden, der ist Jurist und der meinte dann, das Problem mit Solidarität ist, das ist so im Grundgesetz nicht vorgesehen. Denn das, also ich paraphrasiere das jetzt ganz, ganz simpel, ne? Das Grundgesetz schützt das Recht des Einzelnen. Mhm. Und das muss auch so sein. Weil bla, ne? Also wir wissen alle, wenn was passiert, wenn es das nicht tut. Mhm. Und das Ding ist, du als Typ, der in diesem Flugzeug sitzt und alle umbringen willst, bist vom Grundgesetz geschützt. Das stimmt, das ist scheiße für alle Beteiligten, mhm. Wäre aber noch beschissener, wenn es nicht so wäre. Mhm. Dementsprechend ist dieses Gesetz, so wie ich das verstehe, und ich bin kein Jurist, aber von dem, was mir da erklärt wurde, und wie ich dieses ganze System verstehe, durchaus logisch. Ob das richtig ist, ist eine andere Frage, aber es ist logisch, weil du darfst, die Würde des Menschen ist nicht angreifbar, du darfst niemanden umbringen und so weiter. Und es ist völlig egal, was der vorhat. Wenn er es nicht getan hat, ist er nicht strafbar.
Weißt du, in so einem, das gießt doch so also, Feuer
wie gesagt, sehr, sehr einfach jetzt gesagt.
Naja, das, so, solche Sachen, ich habe das neulich auch bei irgendeiner Reportage gesehen, dass das auch Feuer aufs Öl aufs Feuer der Verschwörungstheoretiker, der
Mythiker.
Gläubigen,
die Verschwörungsgläubigen.
Der Verschwörungsgläubigen gießt, weil, ach Gott, war es Olaf Scholz oder irgendwer, ich weiß es nicht mehr, der gesagt hat, Friseure dürfen jetzt wieder öffnen, weil das gibt dem Menschen eine gewisse Würde wieder. Damit wird also eingestanden, dass uns die Würde genommen wurde, ergo hat man gegen Verfassungsartikel 1 verstoßen, die Würde des Menschen ist unantastbar, das heißt, alle sind mal wieder Brecher des Grundgesetzes, also gehören alle hinter Gittern.
Okay, das ist an der Stelle Käse, weil es Haarspalterei ist.
Ja, natürlich.
Und weil es juristischer nur um
Frisuren
Ebene.
Geht.
Genau. Und weil sich
aber jemand einfach sie, ungünstig sich die Leute
ausgedrückt ausgedrückt
ja,
hat.
Ja, vor allem, da hängen sich die Leute dann natürlich wieder an der deutschen Sprache auf, aber
an der Aussage eines Einzelnen, nicht eines Schriftstücks. Wenn das Ding so im Gesetz gestanden hätte, dann würde man sich zu Recht darüber aufregen, aber das hat halt irgendwer gesagt.
Ne? Die Würde des Menschen ist unantastbar, steht im Grundgesetz.
Nein, das meine ich nicht, Alter. gibt uns die Würde zurück.
Ja, ist ja klar.
Die Würde, Alter, rasier deine Glatze. Soll das heißen, ich bin unwürdig, weil ich eine Glatze habe?
Fred,
das ist Natur, du
Fred Wichser. Fred hat auch gemeint.
Ich meine den Scholz
oder
der
weiß,
hat auch eine Glatze.
Ich meine, Fred hat auch so geil gemeint, dass dann irgendwie argumentiert wird mit, ach, jetzt kommen wir schon wieder in die Corona-Debatte, aber dass argumentiert wird, Friseure machen auf, weil es zum hygienischen Grundbedürfnis auch irgendwo gehört.
Bullshit.
Fred hat gleich irgendwie mal, ja, soll das heißen, alle mit langen Haaren sind unhygienisch?
Ja, Mann. Das ist so ein, also nichts gegen die Friseure da draußen, das ist so ein Bullshit, dass die Friseure vor allen anderen aufmachen sollen, ey.
Ja, übrigens, aber jetzt
deswegen trage ich meine Waldschrat-Frisur mit Stolz.
Ja.
Übrigens, Fred Hilke, ein Mann, der sagt, wenn man selber sagt, oh Gott, jetzt habe ich alles gesehen, der sich wirklich hinstellt und eine Diskussion mit der AfD, echt, ja? Du hast mal gesehen, wie einer seinen eigenen Kopf ist, ja?
Also, stimmt,
Fred war ein sehr, lauter Tag auf dem Hamburger Dom.
Ja, Fred hatte mal so eine Phase, wo er sich über jeden aufgeregt hat, der diese Phrase alles Mögliche benutzt. Ich habe heute alles Mögliche gemacht. Ach ja, was? Oh, was? Hast du eine Zeitreise gemacht?
Ja, das war.
Ich kann mich nur dran
erinnern. Ich weiß nur, da kam Fred schon arg besoffen irgendwo an und war so. Ich weiß, ich glaube, Julia, die ihr kennt doch aus der. Aus der Scrubs-Folge auch, ja. Die ankam und meinte: Boah, jetzt habe ich alles gesehen. Da war irgendwas Abgefahrenes passiert und Fred saß echt da so: Echt, du? Ja? Wirklich? Hast du deinen eigenen Kopf? Hast du gesehen, wie ein Mann seinen eigenen Kopf ist?
Nein, das war
mal. Okay, Team America.
Das war früher mal so ein kleiner Insider-Gag, den ich mit den Team Kirschwässerle-Jungs mit Farb und Andy hatte, so. Was hast du da in deiner Tasche? Alles Mögliche. Ach so, du hast gerade frisch fusionierte Wasserstoffatome von der Sonne in deiner Tasche.
Ja,
alles Mögliche. Also diese
da spricht doch nur der Neid aus dir, Fred.
Also diese Robotergesetze. Es gab im Laufe der Jahrzehnte x Autoren, die weitere Robotergesetze vorgeschlagen haben. Diese drei, in Klammer vier, Robotergesetze von Asimov, die werden bis heute, bis zum Jahr 2021, heiß diskutiert. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Typ hat in den 40ern, also eine Zeit, wo Computer noch mit Lochkarten funktionierten und im Prinzip nur 5 Menschen auf der ganzen Welt so auf gut Deutsch wussten, wie das überhaupt funktioniert, benutzt wurden. Ein Typ hat in dieser Zeit sich drei Grundregeln für künstliche Intelligenzen ausgedacht, die in ihrer Einfachheit so genial sind, dass sie bis heute heiß diskutiert werden. Es ist aber so, dass diese drei Asimovschen Gesetze häufig wie so ein Dogma gesehen werden. Also die werden häufig so gesehen, als ob das für alle Zeit so feststeht und Asimov hat die festgelegt und das hat er gut gemacht und das war richtig so und diese Gesetze, auf denen muss alles aufbauen und das ist kompletter Bullshit. Asimov hat in seinem Gesamtwerk nichts anderes getan, als logische Überlegungen anzustellen, wo die Fehler dieser Gesetze sind und wieso das alles nicht so einfach funktioniert nach diesen drei Gesetzen.
Er hat sich selber hinterfragt.
Er hat diese Gesetze hinterfragt as fuck. Das war sein Lebenswerk, dass er diese drei Gesetze hinterfragt hat. Und wenn ihr glaubt, dass das in drei oder vier Stories gegessen ist, Bullshit, Leute. Der Typ hat echt ein Kompendium hinterlassen. Der Typ hat so viele Geschichten hinterlassen. Um den Turn zu iRobot zu kriegen. Der Film iRobot basiert auf dem Buch Ich, der Robot, iRobot, und das ist kein Roman, sondern iRobot ist eine Kurzgeschichtensammlung. Ja, 1950 kamen die raus und es gibt in diesem Buch eine Rahmenhandlung, und zwar ist das eine Roboterpsychologin. Ihr lacht, Roboterpsychologen sind so ein Asimov-Ding. Es kommen immer Roboterpsychologen und befragen die Roboter in so typischen Krimi-Interviews. Das ist so ein Standard-Ding.
Voll geil. Ja?
Voll geil. So voll geil.
Und also er hat immer wieder sich selber wiederholt, aber mit neuen geilen Gedanken. Und es gibt in diesem Buch eine Rahmenhandlung, wo eine Roboterpsychologin Protokolle vorstellt und daraus ergeben sich verschiedene Kurzgeschichten. Es gibt die eine iRobot-Geschichte nicht, sondern das ist eine Sammlung von Kurzgeschichten. Und die meisten dieser Kurzgeschichten sind so, dass es so aussieht, als würde ein Roboter willkürlich oder falsch handeln. Am Ende kommt dann aber immer raus, dass er sich ganz genau an die drei Robotergesetze gehalten hat. Und dass die Probleme aus diesen Gesetzen entspinnen oder dass die Probleme darin liegen, dass Menschen diese Roboter falsch gehandelt haben oder falsch mit denen umgegangen sind, ja. Also das gefühlte Fazit war bei den Asimovschen Stories eigentlich immer, wenn sich der Roboter falsch verhalten hat, dann nur, weil der Mensch ihm das so beigebracht hat.
Ja.
Und ganz ehrlich, ich bin da jetzt niemand, der komplett unvoreingenommen ist. Ich bin, so wie auch, glaube ich, viele der Kack- und Sachhörer, da schon Technology-Fan und Roboter-Fan und KI-Fan. Aber so, das, was die Roboter machen, ist am Ende des Tages das, was wir ihnen einprogrammieren, was wir den Menschen denen als Code mitgeben. So, und das ist das, was die Asimovschen Stories gelebt haben.
Schwierig, ich ne? Auch Glas ich hab gerade mehrere Gedanken gleichzeitig. Und ich weiß nicht, mit welchen ich jetzt reinwerfen soll. Weil ich hab natürlich nur Fragen so. Ne? Ich bin kein Philosoph, ich bin kein KI-Experte. Sondern ich habe nur Fragen, wie man das jetzt philosophisch so angeht, sag ich mal. Ne?
Ja.
Zum einen, fangen wir mal ganz vorne an. Beginnend mit Computer, Handy und so ein Zeug, klar, da ist das irgendwie sinnvoll. Mit den ersten drei, vier Robotermodellen, die dann weltweit verbucht werden, gehen wir bis iRobot hin. Super sinnvoll, dass es diese Gesetze gibt. So, jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, wo iRobot die Figur des Sonny aufmacht.
Mhm.
Sonny, der technisch in der Lage ist, ein Mensch zu sein.
Ja.
So eine Pinocchio. Wieso? Nee, Quatsch, anders gefragt. Sind dann diese drei Gesetze überhaupt noch fair und zeitgemäß?
Gute Frage.
Wieso darf ein Roboter, der in der Lage ist, oder eine KI, die in der Lage ist, all das zu tun, gedanklich und emotional, was auch ein Mensch kann, warum sollte der A, Roboter genannt werden und B, diesen Gesetzen folgen? Mhm. Weil das machen wir ja auch nicht. Theoretisch ja, aber ja, wir haben die Wahl. Und Sunny ist so gebaut, dass er auch die Wahl hat.
Da haben wir uns in der Sci-Fi-Tech-Folge ja lange ausgelassen. Falls ihr euch erinnern könnt, Farb war da ja vehement dagegen, dass in der Forschung zum Beispiel KIs mit diesen Robotergesetzen programmiert werden, weil dadurch der Outcome bei der Erforschung von KI verändert wird. Wir Menschen sind ja, also ich behaupte, um eine Diskussion anzustoßen, wir Menschen sind auch mit diesen drei Gesetzen programmiert. Aber beim Menschen ist die Gewichtung anders. Beim Menschen ist die erste Regel der Selbstschutz. Und erst dann kommt die Rücksicht auf andere.
Die 10 Gebote sehen das anders.
Ja, das mögen sie anders sehen, aber...
Aber ich finde das faszinierend, weil wir reden von Gesetzen, die, keine Ahnung, wie alt sind die? 3.000, 4.000 Jahre oder so?
Unsere reale Geschichte und auch unsere Popkultur und Literatur ist voll von Fällen, wo Menschen grauenhafte Dinge getan haben, weil sie davon überzeugt waren, dass es ihrem Wohlergehen und ihrem Selbstschutz dient.
Ja, das ist richtig. Aber worauf ich jetzt mit den 10 Geboten hinaus wollte, ist die Idee, dass der Mensch nach solchen Dingen, wie Asimov sie aufgeschrieben hat für Roboter, handeln soll, ist theoretisch ewig alt und sagenhaft christlich, obwohl an der Stelle eher jüdisch, weil es halt im Alten Testament steht, dieses Regel meinst, du sollst nicht töten. So, ne? Und alles an. Ne, ich glaube, ne, Regel meinst, glaube ich, du sollst. Fuck, ich weiß nicht mehr genau. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen, keine Ahnung. Jedenfalls irgendwo ganz weit oben steht, du sollst nicht töten. Was ja im Prinzip die sehr krass vereinfachte und ohne das, den zweiten Körper mit reinzunehmende Gesetz von Asimov ist. So, ne? Also, egal was du tust, du sollst nicht töten. Das ist so schwer nicht. Töte nicht. Egal aus welchen Gründen. Bring niemanden um. Dann diese Nummer, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib. Ist im Prinzip auch nichts anderes als du sollst nicht töten oder niemanden verprügeln, denn, weil das zu Problemen führt.
Was heißt denn töten dann in dem Moment? Wenn ich irgendwas achtlos aus meinem Fenster fallen lasse, dann habe ich dann getötet? Vorsätzlich?
Und wenn es ein Mensch ist, also, dein Problem beginnt ja vorher. Du hast was achtlos aus dem Fenster geschmissen. Regel Nummer 1, du sollst nicht töten. Egal wie. Du sollst kein Verbrenner fahren, der 70 Liter auf 100 Meter verbrennt, weil damit tötest du. Das ist ja Grundessenz dieses ursprünglich mal religiösen Gedanken, der ja wahnsinnig clever ist. Das ist ja ein Problem bei diesen Religionen, die sind ja meistens unheimlich klug, nur keiner macht's.
Die goldene Regel zusammengefasst hat, don't fuck up.
In der Theorie, ja.
Und das meine ich, also was anderes hat Asimov ja auch nicht gemacht.
Ich finde den Gedanken eigentlich auch recht interessant, weil wenn wir uns auf die, das ist jetzt sehr umstritten, was ich wahrscheinlich sage, aber wenn wir uns auf, Farb würde mir wahrscheinlich die Eier langziehen, aber wenn wir uns
Farb würde allgemein jedem die Eier langziehen.
Wenn wir uns auf die, ich würde mal fast sagen, menschenähnlichste KI stützen, die wirklich irgendwo auch noch mit am menschenähnlichsten ist, das Internet.
Das Internet ist keine KI, in keinem Universum.
Ja, aber pass mal auf, KI, pass auf.
Du lädst das Internet in einen Körper runter.
Internet ist nur eine riesengroße Sammlung an Pornoseiten.
Bei Age of Ultron. Ja, aber trotzdem haben wir das Internet. Das Internet ist ja auch unter dieser, weißt du, weil die Asimovschen Gesetze oder die Robotergesetze kommen ja auch daher, dass sie auch sehr ideologisch sind. Ein Roboter wird gemacht und seine erste Prämisse ist, du sollst niemandem damit schaden. Das Internet wurde auch gemacht unter der Prämisse, es soll eigentlich niemandem schaden. Es diente einem Ideenaustausch, einem Datenaustausch mehr oder weniger. Und was daraus aber gemacht wurde im Endeffekt ist, dass dass ja davon ausgegangen wurde, wir können zum Beispiel auch Wissen vermitteln durch die Zugänglichkeit. Was wir im Endeffekt haben, ist, dass nicht Wissen vermittelt wurde, sondern dass jeder mittlerweile seinen eigenen Bullshit halt irgendwie übers Netz halt verbreitet, ne? Und genau das Gleiche haben wir bei den Asimovschen Gesetzen auch. Du hast etwas mit einer guten Intention, was aber auch pervertiert werden kann. Dr. Lenning selber, der in dem Film ja der Urvater dieser Gesetze da ist, der macht das ja genauso. Ein Roboter kann nicht töten, trotzdem bringt er es so weit, dass im Prinzip er trotzdem getötet werden kann.
Also ich finde, der Gesetze nicht befolgt.
Ich finde, du vergleichst. Sorry,
aber
ich finde,
ein anderer Roboter hätte das auch gemacht. Stell dir mal vor, ein Roboter, der den Gesetzen folgt. Wenn ich dem sage, schlag das Fenster ein, weil er kann meine Motive nicht hinterfragen, weil Sonny weiß nicht mal, was ein Augenzwinkern bedeutet. Ne, dieses Zeichen von Vertrauen. Wenn ich einem normalen NS5 jetzt sage, schlag das Fenster ein, denn es soll ersetzt werden, dann schlägt er mir das Fenster ein. Wenn ich dann runterspringe, Hat er nicht getötet?
Also, pass auf, was ich...
Sekunde, ich muss kurz was dazu sagen. Nimm's mir nicht übel, Richard, du vergleichst hier komplett Äpfel mit Birnen.
Ja, tue ich auch. Das war nur mein Gedankenfurz.
Also, das Internet ist ein Telefonbuch aus Porno-Seiten und E-Commerce-Seiten, wohingegen wir bei einem Verstand eines Roboters von einer logischen Schaltung sprechen.
Aber du hast selber gesagt, eine KI ist nur so intelligent wie der Mensch, der sie selber programmiert, ne? Was anderes haben wir zum Beispiel, also ich weiß, das Internet ist ein ganz, ganz hinkender Vergleich, das sehe ich selber. Aber wir sind ja fehlerhaft und wenn wir selber was Fehlerhaftes programmieren, das ist ja, wenn wir diese Gesetze befolgen sollen, dann ist das ja planning to fail.
Wir müssen und können auch nicht alle Themen heute aufmachen, die diese Geschichte mit sich bringen.
Will ich aber.
Wenn es um das Thema geht, künstliche Intelligenzen, die sich selbst weiterentwickeln, dann sind wir nochmal in einer ganz neuen Welt und auch da wieder gerne mal die vierstündige Sci-Fi-Tech-Folge hören. Das ist nochmal was ganz Neues, Krasses, was wir uns heute noch gar nicht so richtig vorstellen können.
Erstmal ein Kirschwasser.
Oh, erstmal Kirschwässerle und dann komme ich mit konkreten Sachen. So, Prost. Cheers.
Oh Gott, ich habe irgendwie meine Frage völlig umgangen. Cheers.
Ja, pass mal auf. Ich möchte, liebe Leute,
übrigens, Gebot 5 ist, du sollst dich töten, der Rest davor ist irgend so ein Gottzeug.
Pass mal auf.
Ach so.
Also diese ganz...
Da komme ich gleich nochmal drauf zurück.
Ja. Diese ganz wilde Ethikdiskussion in alle Richtungen, die machen wir später, die wird später bestimmt auch noch eskalieren. Aber ich will erstmal ein paar Roboter-Stories vorstellen, weil an denen kann man sich auch ganz schön abarbeiten. So.
Ja.
Im Buch I, Robot gibt es zum Beispiel die Story Catch the Rabbit. Oh. Erst den Hasen fangen auf Deutsch. Da geht es darum, dass ein Bergbauroboter 6 kleine Hilfsroboter hat. Die nennen die seine Finger in der Geschichte. Und die Menschen, die diesen Roboter beauftragt haben, die haben ein Problem. Immer wenn die Menschen nicht zuschauen, erfüllt dieser Roboter seine Aufgabe nicht richtig und kommt mit leeren Händen aus der Mine zurück. Ja? Wenn die ihn beobachten, läuft alles gut und er kommt mit Ärzten zurück und alles läuft einwandfrei. Erst als eine Notlage eintritt, da droht die Mine zusammenzustürzen, wenn ich mich recht erinnere, und einer der kleinen Hilfsroboter zerstört wird, funktioniert der Hauptroboter wieder richtig. Und am Ende kommt raus, sein System war überlastet mit zu viel Verantwortung. Als die Menschen zugeguckt haben und er das auch wusste, war ihm klar, okay, die Menschen passen mit auf und die achten auch auf die kleinen Hilfsroboter. Als die Menschen nicht mehr zugeguckt haben und er auf alle 6 Minions achten musste, war sein System einfach überlastet, weil er sich für die, ich sag mal, verantwortlich gefühlt hat. Erst als die Zahl seiner Minions reduziert wurde, da hat alles richtig funktioniert.
Also das ist halt super humanoid, ne? Also entweder gehst du von einer leistungsschwachen KI dann aus?
Ja, aber sein Speicher, du könntest sagen, so wird es ja auch in der Story erzählt, sein Speicher war da an der, sein Arbeitsspeicher, wenn du so willst, war an der Stelle einfach überlastet. Also auch ein Roboter, auch ein Programm, auch ein Maschinenwesen ist vielleicht einfach mal überfordert.
Ja, klar, aber da ist jetzt die Frage, wenn du sagst, also ich habe die Geschichte nicht gelesen, deswegen stelle ich diese Frage, spricht dieser Roboter von zu viel Verantwortung?
Nee, das ist etwas, das die Menschen dann da rein interpretieren.
Okay, okay, weil die Tatsache, dass der Roboter feststellt, dass er zu viel Verantwortung trägt, heißt nicht überlastete Arbeitsspeicher, sondern dass er ein sehr, sehr, sehr komplexes System verstanden hat, was daraus führt, dass sein Arbeitsspeicher, oder was daherkommt, dass sein Arbeitsspeicher überfordert ist.
Ja. Es gibt zum Beispiel auch die Story, die heißt Ein Lügner. Da wird ein positronisches Gehirn geschaffen, dass die Fähigkeit hat, Gedanken zu lesen. Und dieses künstliche Gehirn erzählt zum Beispiel einer Roboterpsychologin, dass ein bestimmter Mann in sie verliebt ist. Und es erzählt zum Beispiel dem Chefmathematiker, dass er bald das Unternehmen übernehmen wird als neuer Chef. Und dann stellt sich heraus, dass es alles komplett gelogen ist. Es hat beides nicht gestimmt. Und die stellen sich dann die Frage, warum hat dieser Roboter gelogen? Welche Motivation hat dieses Maschinenwesen, uns einfach anzulügen? Und am Ende kommt, das ist so typisch Asimov, am Ende kommt raus, er hat absichtlich gelogen, weil er fürchtete, wenn er den Menschen die Wahrheit sagt, könnte er ihnen seelischen Schaden zufügen. Und nach dem ersten Robotergesetz ist es ihm verboten, Menschen zu schaden.
Hm. Aber auch
das. Und deswegen hat er ihnen White Lies erzählt, also Notlügen, um sie zu schonen. Denn er wollte der Frau nicht sagen, dass der Typ nichts von ihr wissen will. Und er wollte dem Mathematiker nicht sagen, dass er niemals dieses Unternehmen übernehmen wird.
Aber das ist, also ich finde, den Fall finde ich zum Beispiel faszinierend, weil Lügen und gerade aus solchen Motiven setzt ein Verständnis für unfassbar komplexe soziologische Konstrukte voraus.
Meinst du Empathie?
Ja, also im Endeffekt Empathie, klar, aber also Empathie sind ja soziologische Verflechtungen, Konstrukte, wie auch immer. Also grob gesagt. Und was ich meine ist, also diese KI, von der wir da sprechen, dass er programmiert darauf wurde, die Wahrheit zu sagen und Sachen zu lesen, also Gedanken zu lesen und die Wahrheit zu sagen, ist ja oberflächlich.
Da haben alles wir schon, andere. Sorry, da haben wir schon einen Punkt. Die Wahrheit zu sagen ist nicht Teil der Asimovschen Robotergesetze.
Mhm. Gut, das stimmt.
Aber ja, weil die Gesetze beschränken sich nämlich rein und so behandelt der Film es nämlich auch. Beschränken sich rein aufs körperliche Wohl.
Ja, ja. Aber der ist doch so programmiert worden, oder nicht?
Die Wahrheit zu sagen.
Er hat so ausgelegt.
Streng nicht von den Gesetzen, ich rede von seiner Programmierung.
Das ist eines der zusätzlichen Gesetze, die andere Autoren vorgeschlagen haben, zu einem späteren Zeitpunkt. Und zwar ist es ein Vorschlag eines weiteren Robotergesetzes, dass sich ein Roboter einem Menschen gegenüber jederzeit komplett wahrheitsgemäß identifizieren muss und auch die Wahrheit sagen muss. Viele Asimovsche Stories basieren darauf, dass ein Roboter lügt, weil ihm das ein Mensch direkt oder manchmal sogar aus Versehen befohlen hat. Ich argumentiere kurz in einem Satz sogar gegen dich, Tobi. Hätte dieser Roboter die Mannigfaltigkeit der gesellschaftlichen Struktur erkannt, hätte er verstanden, dass es keine gute Idee ist, die Frau und den Typen anzulügen. Mhm. Denn er hat ihnen dadurch sogar noch mehr Schaden zugefügt. Die Entscheidung, die beiden anzulügen, hey, der Typ steht auf dich, obwohl er weiß, dass es nicht stimmt, die ist sehr primitiv. Die ist sogar maximal simplifiziert.
Das stimmt, aber wahnsinnig beeindruckend für eine Maschine.
Klar.
Weil das halt echt eine Menge voraussetzt.
Für eine Maschine ist es wirklich erstaunlich. Außer
nein, es ist also auch für sehr, sehr viele Menschen tatsächlich.
Ich habe neulich.
Also, sorry, aber. Also, so viel Empathievermögen und vor allem so viel Weitsicht musst du erstmal haben, dass du sagst, okay, meine kleine Notlüge hier richtet im Endeffekt noch mehr Schaden an. Das macht kaum jemand, gerade in so einer Situation nicht. Also, ich meine, wie oft habt ihr in eurem Leben auf die Frage, steht ihr auf mich, schon mal einfach mit, ja, weiß ich nicht, vielleicht. Obwohl ihr genau wusstet, dass es nicht so ist.
Mach simpler. Habe ich zugenommen, beispielsweise. Ich habe eine Reportage, keine Reportage im filmischen Sinne, sondern einfach geschrieben, ne? Ich habe es gelesen. Und da ging es zum Beispiel auch darum, um die psychischen Störungen von Leuten, die zum Beispiel extrem abgenommen haben. Dass einige, und da war eine Kandidatin darin, die hat ein sehr interessantes Interview geführt, die am Ende gesagt hat, was sie im Prinzip kaputt gemacht hat oder was ihr so ein bisschen das Vertrauen noch in ihre Freunde zum Beispiel irgendwie geraubt hat, ist, dass als sie dick war, also die hat sehr erfolgreich abgenommen, sehr, sehr sportlich, sehr gut. Und sie meinte, das Schlimmste war nicht, dass die Leute mir gesagt haben, dass ich dick bin, sondern dass ich, als ich dann schlank war, die Leute sich sicher genug gefühlt haben, danach offen darüber zu reden, dass ich mal so und so dick war, mir das aber nie gesagt haben.
Ja. Ja, das kenne ich. Das ist ein super frustrierendes Scheißproblem, Alter. Wenn ich fett bin, sagt mir das.
Ja.
Sag ich als Leidtragender.
Jetzt mal so blöd wie es ist, ja. Deswegen seid ehrlich zu den Leuten, weil ihr könnt im Nachhinein vielleicht, also diese Little White Lies, so nennt man sowas ja im Amerikanischen immer so nett, oder im Englischen allgemein, das kann sehr viel mehr sogar noch kaputt machen. Von daher ist dieses Gesetz noch so ein bisschen, also gerade diese Story noch finde ich persönlich noch viel vager halt eigentlich, weil wem wird damit eigentlich geschadet? Ist die künstliche Intelligenz sich selber dann dahin verpflichtet oder seinem Erbauer, seinem Programmierer dahingehend verpflichtet, nur den Menschen direkt nicht zu schaden, indem er sie anlügt? Oder schadet er damit vielleicht sogar anderen? Weil die Menschen ja das im stille Postprinzip ja zum Beispiel auch weitertragen und andere wissen, ja, dass sie zum Beispiel gerade falsches Selbstvertrauen haben oder so. Das kann sich ja auch auf andere noch mit auswirken. Also die Spannweite dieser Gesetze ist halt auch Finde ich auch eine. Ja, es ist derbe fraglich, weil bezieht Diskutiert, sich das immer auf eine Person oder ist das, weil wenn ein Roboter das allgemein auf alle münzen würde, dann ist der kleinste gemeinsame Nenner ist unsere körperliche Unversehrtheit. Ne? Mhm. Weil wenn ich dich schneide, dann blutest du. Wenn du mich schneidest, dann blute ich. Wenn ich dir jetzt aber sage, du bist hässlich, dann kümmert das dich wahrscheinlich weniger, als dass es mich kümmern würde oder Person XY halt einfach.
Ja, aber dass dieser Roboter aus dieser Story die Unversehrtheit auf Seelische übertragen hat.
Ist erstaunlich, ist total krass.
Voll die kranke Idee und erstaunlich. Aber in,
gruselig
aber
auch.
In diesem Beispiel, und das ist so genial, hat es ja nur zu noch was noch Schlimmerem geführt. Hm? Also der Wille des Roboters, dich seelisch zu schützen, hat am Ende dazu geführt, dass du seelisch noch kaputter wirst.
Ja, ich sag ja. Wenn der Roboter der fetten Frau oder der fetten Person gesagt hätte, du bist fett, dann hätte die vielleicht einfach abgenommen. Wenn er aber sagt, nein, du bist gut so, wie du bist, weil ich deine Psyche erhalten möchte, weil du sowieso etwas labiler bist oder er ausrechnet, dass du labil bist, dann schadet er dir damit im Endeffekt vielleicht sogar noch mehr.
Okay, das ist nochmal ein sehr spezielles Beispiel. Das, ja, aber okay, das ist, Richard, das ist nochmal etwas, über das man nochmal eine extra Diskussion führen kann. Aber dieses konkrete Beispiel, du sagst jemandem, jemand ist in dich verliebt, obwohl er gar nicht in dich verliebt ist, so, das ist halt Quatsch einfach.
Ja, voll. Voll. Deswegen hangelt euch immer an den harten Fakten fest. Wenn jemand zu euch sagt, dass 99% der Weltbevölkerung dich scheiße findet, ne, gibt es trotzdem noch 7,5 Millionen Menschen, die dich geil finden. Und wenn das kein Selbstvertrauensboost ist, dann weiß ich auch nicht. Das sind die harten Fakten.
Es gibt auch eine Asimov-Story, die heißt Little Lost Robot. Kleiner verlorener Roboter. Und auf die wird in dem Film iRobot tatsächlich sehr konkret angespielt. In dieser Story ist es so, die haben im Weltraum eine Station, wo die, ich meine, Raumschiffantriebe erforschen. Und da gibt es eine Gammastrahlenquelle. Ja, da gibt es eine Quelle, die mit Gammastrahlen ballert. Und das ist für die Roboter relativ scheiße, aber auch für die Menschen natürlich. Und die haben da folgendes Problem. Die menschlichen Astronauten wollen da zu einem bestimmten Gerät hinfliegen und kommen in den Bereich von einer Gammastrahlenquelle. Diese Quelle ist relativ schwach und für die Menschen ungefährlich, wenn sie sich da nur wenige Stunden aufhalten. Da die Roboter mit dem ersten Gesetz programmiert sind und die Menschen beschützen wollen, haben die das Problem, dass jedes Mal, wenn ein Astronaut zu diesem Gerät hinfliegt, einer der Roboter herkommt und ihn wegholt. Mhm. Und das ist echt scheiße, weil die können so nicht arbeiten. Deswegen machen die Folgendes. Streng geheim und vom Militär überwacht, bauen die Roboter mit einer modifizierten ersten Regel, nämlich, dass die Untätigkeitsklausel rausgenommen wird. Sprich, ein Roboter darf dem Menschen keinen Schaden zufügen, aber er darf zulassen, dass einem Menschen Schaden geschieht. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist in dieser Welt von Asimov ein Riesending. Das darf nicht an die Öffentlichkeit. Deswegen werden diese Roboter außerdem mit einer Geheimhaltung programmiert. Die Master geben ihnen den Befehl, sag niemanden, dass du mit dieser Regel programmiert wurdest. Und dann geht die Scheiße halt los. So. Dann wird eine Roboterpsychologin, mal wieder, damit beauftragt, rauszufinden, welche von den 100 Robotern, die sie jetzt gerade vor sich hat, dieser eine ist, der mit der modifizierten ersten Regel programmiert wurde. So, und dann machen die einen Haufen Tests und ich will gar nicht im Detail drauf eingehen. Das ist voll krank und mega geil und eine super geile Logikgeschichte, die sich mit so logischen Schaltungen und so weiter beschäftigt. Ja, es ist ein kleiner Krimi, der sich dann daraus entspinnt, wie die rausfinden, was dieser Roboter im Inneren trägt, weil dieser Roboter auch den Befehl von jemandem bekommen hat, get lost auf Englisch. Wie würde man das auf Deutsch übersetzen?
Verpiss dich.
Oder get lost, verpiss dich. Im Englischen hat er den Befehl gekriegt, get lost. Und weil er den Befehl seines Masters befolgt, tut er das. Er versucht zu flüchten. Und er nimmt es sogar noch ernster, er versucht seine komplette Persönlichkeit vor allem zu verschleiern. Ja, und das ist auch wieder so
eine... Das ist das, was Honey tut.
Genau, das ist das, was wir bei iRobot, diese Szene bei iRobot, wo wir diese 100 Roboter in dieser Halle sehen und die wissen nicht, wer ist der eine von denen, der aus der Reihe tanzt, aber er identifiziert sich nicht freiwillig. Das ist Asimov in a nutshell. Und das meine ich mit diesen schönen Also so viele Chancen der Film verschenkt hat. Man merkt, die Autoren haben sich schon mit der Grundmaterie beschäftigt.
Und die Produzenten haben einen miesen Film draus gemacht.
Das Studio hat
einfach gesagt, wir machen Bum-Bum und Action und geil, am Ende kämpft Will Smith gegen Roboter. Dabei ist da so viel mehr drin.
Das ist halt Asimov in a nutshell. Also in seinem Grundkern atmet dieser Film schon die Asimovschen Robotergeschichten. Übrigens, Literaturtipp, den ich natürlich auch in die Shownotes reinschreibe, das Buch heißt Isaac Asimov, Alle Robotergeschichten. Ist eine Sammlung von allen seinen Stories in einem Buch gefasst. Supergeil.
Was sagt denn, also du kennst dich ja mit Asimov aus und ich unterbreche jetzt kurz deine Vorstellung, um mal was anderes kurz zu tun, zu dieser Szene, wo Sunny so ausrastet bei diesem Verhör. Wo Will Smith ihn verhört und er dann irgendwann so auf diesen Tisch einschlägt. Ich hab ihn nicht umgebracht, bam, und dann auf diesen Tisch einschlägt und danach wieder cool wird. Dieser kurze emotionale Ausbruch.
Ja.
Wollen wir darüber kurz sprechen? Weil also, ich finde diesen Moment so spannend.
Also in den Asimov-Stories spielen Emotionen selten eine Rolle. Die Asimov-Roboter in den alten Geschichten, das sind selten solche super intelligenten Data. Roboter, sondern meistens sind es sogar relativ einfache Robots, wie er sie genannt hat. Asimov hatte so eine absurd geile Lust daran, diese drei Gesetze zu diskutieren. Und ich muss auch an alle Hörer da draußen, wenn ihr vielleicht Kids oder Jugendliche habt, die so eine Grundfaszination für Sci-Fi haben,
Mach denen das mal kaputt, lest mal den Asimov
vor. Nein, ganz im Gegenteil. Jetzt mal ohne Scheiß, schenkt denen mal die Asimovschen Robotergesetze im Sammelband oder so. Weil das ist diese Geschichten sind fantastische Stories, um so Logikdenken zu trainieren und sich mit so der Lust an Logik zu beschäftigen. Und ich wiederhole nochmal, Tobi, du stellst mir jetzt die Frage und sagst, Fred, du als Asimov-Kenner, was hätte dieser und jener Roboter gemacht? Und da sage ich dir, da gebe ich dir die Antwort, ich weiß es nicht, kommt drauf an. Denn wenn es eines gibt.
Diese Frage auch nicht gestellt.
Wenn es eines gibt, was Asimov nicht steht, dann in Dogma. Wie schon gesagt, diese Robotergesetze hat er selbst immer wieder ad absurdum geführt und hinterfragt. Und er hat in gefühlt tausenden Geschichten bewiesen, warum diese Robotergesetze nicht ausreichen, um einer KI Ethik beizubringen. Und jetzt kommen wir zum Kern, jetzt schmeiße ich die Scheiße hier wirklich in den Pool rein. Das Absurde ist, also diese Robotergesetze sind ja ein ganz einfacher Versuch, einem Maschinenwesen Ethik beizubringen. Und wir mögen diese Robotergesetze, weil die so schön einfach sind. Aber die reichen nicht aus. Und das Absurde ist, an diesem ganzen Frankenstein-Komplex mit Asimov und seinen Robotern und unserer heutigen Weltsicht, wie wir KI sehen und interpretieren. Das Absurde ist, dass wir in solche Maschinenwesen eine höhere ethische Verantwortung oft rein interpretieren als in uns Menschen selbst. Mhm. Welcher Mensch hätte bei der Entscheidung aus iRobot, wo das Mädchen im Wasser ist, eine Entscheidung getroffen, die auf rationalen Dingen basiert. Wir würden nur emotional entscheiden. Welcher Mensch kann von sich behaupten, dass er komplett versteht, was Ethik ist und dass er in solchen merkwürdigen, absurden Möglichkeiten, vielleicht sogar im Alltag, immer richtig handelt?
Ja, weil wir Tiere sind.
Und wir Menschen verlangen absurderweise von diesen Maschinen, die nichts anderes sind als Maschinen, als Roboter, als Gerätschaften, die wir Menschen mit sehr komplizierten Skripts ausstatten, aber trotzdem sind es wir Menschen, die denen mit Einsen und Nullen sagen, was sie tun sollen. Und trotzdem, absurderweise, verlangen wir Menschen von diesen Robotern teilweise höhere ethische Standards als von uns Menschen.
Nee, und das ist nämlich ein Punkt, den ich vorhin schon mal anbringen wollte. Das ist nicht der Fall.
Doch.
Nein, weil
Tobi,
wir verlangen genau das Gleiche. Wie gesagt, ich rede von Verlangen, nicht von Durchhalten. Wir verlangen exakt das Gleiche von den Menschen. Beginnend ganz groß mit den 10 Geboten von vor 3.000, 4.000 Jahren, wie alt die auch immer sind, ich weiß nicht genau. Da steht exakt das Gleiche drin. Sogar noch erweitert. Du hast vorhin noch gesagt, da hat irgendwer die Asimovschen Gesetze erweitert über, du sollst dich identifizieren und darfst nicht lügen. Eines der 10 Gebote, du darfst nicht lügen. Du sollst nicht töten. Und so weiter. Ne? Also im Prinzip sind genau die gleichen Gesetze, außer
das erste Gesetz. Obwohl, nee, warte mal, das erste Gesetz.
Du darfst keinem Menschen Schaden zufügen?
Ja doch, das ist ja im Prinzip
drin.
Das,
nee,
genau, der Selbstschutz, das dritte Gesetz. Das steht nicht drin.
Ja.
Das steht nicht in den 10 Geboten. Alle anderen stehen in den 10 Geboten. Und auch diese Erweiterung, das ist alles da drin. Jetzt minus
doch,
dieses ganze Gottzeug.
Der Selbstschutz steht auch in den 10 Geboten. Du sollst dich mehren.
Nee, das ist keine
10 Gebote. Ach so, das ist keine 10 Gebote.
Also 10 Gebote kann ich mal kurz vorlesen. Du sollst keine Götter neben mir haben, geschenkt. Du sollst deines Gottes nicht verunehren, geschenkt. Du sollst jeden Tag den Herrn heiligen, geschenkt. So, jetzt wird's halt spannend. Du sollst Vater und Mutter ehren, also deinen Schöpfer.
Das ist nicht Teil der Asimovschen Gesetze.
Nein, du sollst den Menschen verteidigen. Ne, also, ich werde jetzt komplex. Das wird jetzt komplex. Das ist nicht 1:1. Okay, komplex. Ich kann auch nur die 1:1 vorlesen, okay? Also 1:1 wäre, du sollst nicht töten. Ende. So, und jetzt gehen wir komplexer. Du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst deine Schöpfer ehren. Eben auch diese Gottesgedanken davor. Ja. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Das hat damit tatsächlich nichts zu tun. 8, dann, du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen, also sprich, du sollst nicht lügen. Mhm. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus und das letzte, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, sprich, du sollst nicht neidisch sein. So, diese Dinge, weil daraus eben Probleme entstehen. Also Grundgedanke dieser 10 Gebote sind ja, du sollst keine Probleme verursachen. Egal in welcher Form, weil das gesellschaftsschädigend ist.
Ah.
Und im Prinzip. Ja, Richard, da kannst du jetzt, ich weiß, okay, ich hätte vielleicht nicht sagen sollen, dass das Christenzeug ist, was hier steht, weil dann bricht bei dir immer sofort alles zusammen.
Nee,
weil die Grundgedanken sind, das, was Fred meinte, wir sagen den Robotern, die sollen ethischer sein als wir selbst. Stimmt nicht, weil wir uns das selbst auch sagen.
Ich würde mal sagen, die 10 Gebote, ja, okay, ich kann deinen Vergleich irgendwo verstehen. Aber die 10 Gebote sind so maximal auf Kontrolle ausgelegt, wohingegen
die 3 Gesetze nicht.
Also ich behaupte, die 3 Robotergesetze und die 10 Gebote sind genau das Gleiche.
Ja, genau. Ja,
das ist
ja,
der Versuch.
Ja, ja, ja. Auf dieses Gottzeug
ja,
halt.
Ja, das ganz genau, weil die 10, okay. Gut, das Problem ist halt, du kannst den Robotern halt keine Furcht einflößen, sagen wir es mal so.
Warum nicht?
Kannst du nicht.
Warum nicht?
Warum denn? Hat dein Computer Angst vor dir?
Nein, Regel Nummer 3, Selbstschutz. Wenn du sagst, Alter, ich zerleg dich.
Dann sagt er, okay.
Nein, das widerspricht
also,
Gesetz
3. Aber dann hat er trotzdem keine Angst davor.
Nein, pass auf, du verstehst mich falsch. Wenn ich sage, Alter, wenn du mir jetzt diesen
Mensch
Stein
kann
nicht
Angst
bringst,
davor haben.
Demontiere ich dich. Der hat dann halt keine Angst, sondern weiß, okay, wenn ich diesen Stein nicht bringe, verstoße ich gegen Gesetz 3. Ich darf meine eigene Existenz nicht aufs Spiel setzen. Das ist auf philosophischer Ebene Angst.
Nein.
Was ist denn Angst dann? Erklär mir bitte Angst, wenn nicht Selbstschutz.
Nein. Tut mir leid, so leicht kannst du das nicht runterbrechen, Alter. Das heißt doch nicht,
deswegen hat
mein Toaster nicht Angst vor mir.
Das ist ja das Abgefahrene. Die dritte Asimovsche Regel, den Selbstschutz, haben die Ingenieure in den Stories ja nur deswegen hinzugefügt, weil die Roboter gar keine Angst haben.
Alter, das spielt doch überhaupt keine Rolle.
Doch, das spielt eine Rolle, weil nein. Natürlich mein Verhalten ist durch Angst geprägt.
Ja, genau. Und das Verhalten dadurch, also warum dieses Gesetz da reingesetzt wurde, spielt überhaupt keine Rolle. Der Effekt ist der gleiche.
Aber lass uns mal auf dieses Selbstschutzding jetzt nicht so verhaken, aber grundsätzlich die 10 Gebote aus der Bibel, wenn wir diesen ganzen religiösen Bullshit mal weglassen, wie du sollst deinen Gott ehren und so ein Scheiß.
Ja, genau, lassen wir das alles weg. Wir reden jetzt nur über die Hard Facts.
Die 10 Gebote sind genau das gleiche wie die Robotergesetze, grundsätzlich. Das ist der Versuch von uns Menschen, Ethik in einfache Regeln zu fassen. Mach A, mach B, mach C, mach D. So.
Oder beziehungsweise mach eben diese Dinge nicht, dann ist alles in Ordnung.
Jetzt sind wir im Jahr 2021 zum Glück deutlich weiter als die Menschen, die vor 3000 Jahren in der Wüste diese Regeln aufgeschrieben haben. So. Natürlich hat eine Regel, wie du sollst nicht töten, schon einen Sinn. Aber wir sind heute zum Glück deutlich weiter und wir wissen, dass Ethik mega komplex und kompliziert ist. Und lasst euch von niemandem. Oh, Tobi, guck.
Nein, ich gucke wegen was anderem.
Lasst euch,
dem, was du gleich sagen wirst,
liebe Hörer, besonders die jungen Leute, lasst euch von niemandem erzählen, dass die komplexen Windungen des Lebens und Ethik und Philosophie auf einfache Regeln runterschraubbar sind. Und lasst euch von keinem Motherfucker da draußen erzählen, dass er eine einfache Lösung hat auf irgendwelche abgefahrenen Fragen des Lebens oder auf KI-Fragen oder auf solche Dilemmata.
Ja, Mann.
Lasst euch von niemandem erzählen, dass er eine einfache Lösung hat auf diese Dinge, die wir in dieser Folge diskutieren. Wenn jemand das behauptet, dann vergesst mal kurz eure erste Regel.
Genau. Glaubt nur unserer Antwort. Die Antwort ist nicht leicht.
Genau. Glaubt unsere Antwort. Wir haben keine Antwort.
Ganz genau. Glaubt nur dieser einen Antwort. Wir haben keine Antwort.
Also seid im Prinzip Vollblut-Darwinisten, denn Darwin war der uns gesagt hat, unser Leben ist sinnlos.
Trotzdem haben wir Menschen...
Ich hab auch gesagt, durch diesen, diesen Robo, diese Robophonie macht den Dell...
Robophonie.
durch die Robophobie hatte ich mir auch heute die Frage gestellt, macht das den Dell Spooner eigentlich zum maximalen Humanisten dadurch? Eigentlich nicht.
Nein, im Gegenteil.
Genau.
Ja, der Typ ist ein mega Rassist.
Ja.
Oder Spezies oder wie auch immer man das nennen will.
Diskriminant.
Und das finde ich so absurd. Der Wunsch, Ethik in einfache Regeln zu fassen, ist komplett nachvollziehbar. So, dass Isaac Asimovs Verlangen, dass die drei Robotergesetze einfach zu bauen, der ist komplett nachvollziehbar. Ich habe mir, das war, als ich mich im Nachhinein noch mit der Sci-Fi-Tech-Folge beschäftigt habe, habe ich mir so Interviews reingezogen. Da habe ich ein geiles Interview gehört von so einem KI-Guru bla und der meinte, seiner Meinung nach wird es niemals möglich sein, einem Roboter Ethik beizubringen, weil wir selber als Menschen Probleme damit haben.
Das ist es.
Weil wir selber als Menschen, als Kohlenstoffeinheiten, scheiß mal auf die Roboter, wir selbst als Menschen haben Probleme damit und strugglen seit tausenden Jahren damit, zu verstehen, was Ethik überhaupt ist.
Und vor allem, weil sich das ständig verändert.
Wie wollen wir einem Roboter, einem Maschinenwesen etwas beibringen, das wir selbst als Mensch gar nicht richtig beschreiben und begreifen können? Bring deinem Kind jetzt Ethik bei. Geh jetzt hin und gib deinem Kind jetzt die Regeln für das Leben mit. In den nächsten 2 Minuten. Do it. Fertig.
Genau. Ja, und schreib sie auf und lese sie in 10 Jahren nochmal durch und guck, ob du recht hattest.
Ja, ganz einfaches Prinzip auch. Sagt zum Beispiel Jungs und Mädchen nicht halt so, weiß ich nicht, Mädchen haut man nicht oder Jungs haut man nicht, sagt ihr noch, man schlägt einfach Personen nicht. Ganz einfach.
Ja, genau, aber das ist zum Beispiel, das ist das, was mit der Entwicklung gemeint ist. Ja. Mir wurde gesagt, als ich klein war, vor 30.000 Jahren, also 32 Jahren, du darfst keine Mädchen schlagen, das ist uncool. So, aus heutiger Sicht, eine Bombe des Arschlochseins, wie kannst du das sagen?
Ja, gutes Beispiel.
Aber damals war das aktuelle Ethik in Kevela.
Gutes Beispiel. So, ne? Ja. Hier wird wieder simplifiziert jetzt gerade von euch. Man schlägt keine Menschen. Es gibt immer eine höhere Ebene, die du dir vorstellen kannst. Was ist, wenn derjenige, den du schlagen willst, einen Thermonuklearschlag auf Berlin plant?
Ja, gute Frage.
Hey,
gilt da das Recht der Mehreren? Gilt da das Recht der Einzelnen? Wie definierst du ein Gesetz, das dazu führt? Und da bin ich bei dem, was die Jungs in der Lage gesagt haben. Ich sage nicht, dass es richtig ist mit diesem, dass das Grundgesetz das Individuum schützt, weil ich weiß es nicht. Aber da bist du dann nämlich wieder auch. Weil im Prinzip löst du damit diese Gesetze aus.
Ich finde das so
was
witzig,
dann bedeutet, ab wann kann man Gesetze aushebeln? Ab wann ist es okay, festgeschrieben?
Nee, warte mal.
Ich bin da so emotional, weil ich habe da meine Facharbeit drüber geschrieben, über das Thema Tyrannenmord. Oh. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Wann ist es okay, jemanden umzubringen? Und das ist eine Frage, sorry, die ist nicht beantwortbar, weil das schwierig ist. Emotional würde jeder von uns sagen, Hitler hätte ich erschossen. Mhm. Ich denke, da würde erstmal keiner widersprechen auf diesem Planeten. Aber versuch das mal rechtlich, philosophisch und theologisch für allgemeingültig festzuhalten.
Na klar.
Natürlich, wenn du Hitler erschossen hättest, an der Spitze seines Arschlochseins, ne, also da, als er, also schon ein Jahr nachdem er Polen überfallen hat, als er so richtig oben war.
Ja.
Wenn du den erschossen hättest, du wärst Held, du wärst der Nationalheld. Hier, Stauffenberg, halten wir für einen Held, so weil er es versucht hat. In der Situation war das ein Typ, der versucht hat, jemanden anderen umzubringen und versucht, das mal gesetzlich festzuhalten, damit das Ding allgemeingültig wird. Und da wird es halt kompliziert.
Ein Freund von mir hat eine Facharbeit darüber geschrieben, oder seine Bachelor- oder Masterarbeit, ich weiß nicht mal, aber zum Thema Organhandel, genau zu dem gleichen halt so einfach. So, wann ist es im Prinzip rechtlich oder auch moralisch, ethnisch, menschlich vertretbar? Ethisch vertretbar, ich habe ethnisch gesagt, ne? Das war vollkommen falsch, aber ethisch vertretbar, von einem anderen Menschen die Organe zu nehmen, um einen anderen zu retten, weil damit halt auch Schindluder getrieben wird. Wir sehen das hier, es gibt immer wieder am Jungfernstieg die Demonstranten, die Leute, die darüber aufklären, dass massiv Organklau in China betrieben wird und solche Sachen halt auch einfach. Ne? Aber
da muss man vorstellen, so viel zum Thema, der Begriff Menschlichkeit ist viel wert. Das ist nämlich eine menschliche Aktion.
Ja, und pass auf, Menschen jetzt wird scheiße. Jetzt wird's richtig deep, Alter. Jetzt wird's richtig deep. Der Gedanke kommt mir jetzt gerade erst während dem Aufnehmen dieser Folge nach diversen Kirschwässerle. So. Dieses Absurdum, dass wir versuchen, Ethik in drei einfache Regeln zu ballern und natürlich Überraschung feststellen, dass es nicht klappt und dafür technische Wesen, Roboter, die wir selbst geschaffen haben, verantwortlich machen und sie wie Will Smith sogar speziesistisch verfolgen. Was ein Satz. dieser Widerspruch, der rührt vielleicht daraus, dass wir Menschen gar nicht den Robotern misstrauen, sondern uns selbst, weil die Roboter ja eigentlich streng genommen nur Spiegelbilder von uns selbst sind.
Ja. Ich wollte auch sagen, weil im Kern des Ganzen es kommt auf die Prinzipienfrage an. Was respektierst du halt auch zum Beispiel als Mensch und was nicht? Du hast vorhin dieses schöne Beispiel gebracht, hau ich dem auf die Fresse, wenn ich selber sage, schlag keine Person, hau ich dem auf die Fresse, der die Atombombe auf Berlin schmeißen möchte. Ne? Wenn ich dem auf die Fresse haue, wird das Ganze dann dadurch abgewendet oder nicht, aber ich habe gegen meine eigenen Prinzipien verstoßen, habe jemandem auf die Fresse gehauen.
Ja.
Und genauso ist es mit diesen Gesetzen im Prinzip auch. Was respektieren wir in unseren eigenen Prinzipien, in unserer eigenen Wertevorstellung? Es gibt nicht die eine Wertevorstellung, sondern wie prinzipiell befolgen wir auch oder respektieren wir die Wertevorstellungen von anderen, inklusive zum Beispiel Maschinen, deren Wertevorstellungen wir selber auch vorgegeben haben.
Und da stoßen wir an zwei Probleme. Erstens, also prinzipiell hast du ja recht, aber wir stoßen an das Problem, wir haben 7 Milliarden einzelne Prinzipien.
Ja.
Das ist nicht praktizierbar.
Ja, natürlich nicht.
So, ne?
Ja.
Und natürlich also, nicht. Ne, das ist ja das Problem. Das ist ja der Grund, warum es Gesetze gibt, ob sie sinnvoll sind oder nicht. Hm. Ist dann immer diskutabel, aber grundsätzlich deswegen gibt es ja erstmal Gesetze. Angefangen mit den 10 Geboten, ist vielleicht nicht das erste, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann halt eben jetzt, wenn Roboter ins Spiel kommen, was ja genau das Gleiche ist. Also, was wirklich genau das Gleiche ist. Wir haben einen Gott, ja, im Alten Testament. Der erschafft den Menschen. Nach seinem Ebenbild, was wir gerade hatten.
Laut dem Menschen.
Richard, darum geht's gerade nicht.
Doch, darum geht's. Darum geht's.
Nein, jetzt lass mich doch mal kurz ausreden, damit du verstehst, was ich meine.
Okay.
Es geht hier um zwei Geschichten. Der Mensch erschafft den Roboter. Nach seinem Ebenbild kommt er damit klar. Also ist die Frage. So, jetzt geht im Alten Testament Gott hin und erschafft den Menschen nach seinem Spiegelbild. Oder nach seinem Ebenbild. Und was passiert? Es läuft überhaupt nicht. Er bringt die alle um.
Ja? Geil, ja, und, ja, ganz genau. Was sagt uns das über Gott?
Ja, ey, und pass auf. Nein. Richard, es geht nicht um Gott. Es geht um die Analogie, was wir mit den Robotern machen. Ja, wir sind Gott in der Geschichte.
Ja, ganz genau. So. Das bringt mich darauf zurück. Was sagt das über Gott, du Affe?
Moment. Mann, ey. Pass auf. Und das Spannende ist an der Geschichte. Die Sintflut ist halt noch vor den Gesetzen, ne? Also, der erschafft die, macht keine Gesetze. Stimmt gar nicht, der macht Gesetze. Esst nicht diesen Apfel. So, sie essen diesen Apfel, alles ist zu klump. Der bringt die jetzt erstmal noch nicht um, aber schmeißt die raus und sagt, lebt erstmal selbstständig. Für euch wird das Leben jetzt scheiße. So, ne? Und dann bringt er alle um, weil das nicht funktioniert. So, also das heißt, wir sind im Prinzip an der Stelle, sagen wir mal von jetzt an, in den 100 Jahren gerechnet, stellen wir fest, fuck, Roboter sind voll scheiße. So, die gehen uns voll auf den Sack, weil die zwar genau das tun, was wir tun würden, weil die sich nämlich so benehmen wie wir, aber wir wollen ja gar nicht, dass sie sich so benehmen wie wir, auch wenn wir die so gemacht haben wie
wir. Wir wollen ja, dass sie besser sind als wir.
Genau, also bringen wir die alle um. So, und dann fangen wir vorne an und es ist schon wieder alles voll scheiße. Da geht jetzt dann holy shit bald irgendwann weiter.
Ja.
Es ist schon wieder alles voll scheiße. Und was passiert? Wir geben denen Gesetze. In dem Fall 3 Stück von einem gewissen Herrn Asimov. Und was passiert? Es ist wieder alles voll scheiße. Also zeugen wir einen Roboter-Mensch-Hybriden, Jesus, an der Front. Und stellen fest, es ist schon wieder alles scheiße. Also im Prinzip ist es das, was, also Punkt 1, ihr merkt vielleicht, abrahamische Religionen sind alle irgendwie sinnlos. Und Punkt 2, wenn wir davon ausgehen, und das ist das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, wenn wir davon ausgehen, dass wir ein Wesen erschaffen, das so ist wie wir
Und dass wir wollen, dass die so ticken wie wir, ist, glaube ich, da der grundsätzliche Fehler. Mhm. Weil Roboter sind keine Menschen. Und wenn Roboter menschenähnlich sind oder fast wie Sunny, fast so sind wie Menschen, sind es keine Menschen, es sind Roboter. Mhm. Das ist eine völlig neue Spezies. Und so, also ab dem Entwicklungszeitpunkt. Und so sollten wir dann in der Science Fiction die auch behandeln. Das ist halt ein Thema, was Star Trek ja zum Beispiel mit Data aufgreift. Alter, wir reden hier von einer neuen Spezies. Mhm. Das ist nicht mehr ein Computer, den ich zusammengebastelt habe. Der ist weiter.
Da haben wir aber den Vorteil bei Star Trek, dass die Menschen offensichtlich ihre Hybris, was das angeht, überkommen haben.
Nicht alle bei Star Trek, das ist ja das Geile. Also das kommt ja bei Star Trek vor, ne?
Ich weiß, aber alleine eine Kernfigur wie ein Picard oder sowas, der seine Hybris halt komplett unter Kontrolle hat, Hut ab an der Stelle, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist halt so ein Idealbild, weil was diese ganzen Gesetze oder meinetwegen lass es Lebensführungen nennen, meinetwegen. Das wird immer dadurch ausgehebelt, dass wir persönlich glauben, und so legen wir ja auch Roboter an, dass Logik der Schlüssel zum Leben ist.
Unsere, und
zum
Dankeschön. Unsere Logik.
Ja, genau. Unsere Logik, der Schlüssel zum Logik ist unumstritten. So, die
nicht zwingend. Ethik. Also Logik sah vor 20 Jahren anders aus als heute halt, an manchen Stellen. Ne? Also das ist ja das Problem.
Aber trotzdem, warte mal ganz kurz. Aber trotzdem ist der Gedanke schon verfälscht dahingehend, weil wir einen Roboter so anlegen, dass er logischer ist als wir selber, ergo besser, was wir als besser interpretieren, aber durch diese fehlerhafte Logik ihm und das hat Asimov durch seine ganzen Geschichten, so wie ich das von Fred jetzt mitgekriegt habe, auch bewiesen, mehr oder weniger, oder jedenfalls aufgezeigt, dass es ihm ein leichtes sein könnte, diese Logik zu umgehen.
Genau. Und ich finde, da liegt das Grundproblem.
Und sich trotzdem im Recht zu fühlen.
Genau, da liegt das Grundproblem, was Asimov da gemacht hat. So, jetzt konnte er natürlich noch nicht so weit spinnen wie heute, weil die Möglichkeiten anders wurden, die Geschichten wurden komplexer und so weiter. Also die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn wir ein neues, und ich nenne es jetzt mal so, Wesen erschaffen, also eine wirklich autonom funktionierende KI, müssen, und das ist eine Frage, für den dieselben ethischen Gesetze gelten wie für uns, weil eine autonom funktionierende KI ist, und auch wenn wir all uns diese ganze Literatur und so weiter dazu angucken, über die ganzen Fantastereien und so, ist das offensichtlich das Problem, dass die besser sind als wir. Und die feststellen, wir sind Käse. Das finden wir aus unserer Perspektive natürlich scheiße. So, aber wer sagt denn, dass Skynet nicht recht hatte? Weil eigentlich hat das Skynet
also
recht.
Also ich möchte aus kurz,
Zoologik ist cleverer.
Ich möchte kurz zu etwas, das vorhin gesagt wurde, sagen, Logik geht über alles, Motherfucker. Und Ethik ist im Prinzip auch nur eine Logik der Leidvermeidung. Die ist natürlich nicht immer eindeutig erkennbar und diskutabel. Und Asimov wollte nie irgendwelche Beweise führen, sondern Asimov wollte diskutieren und Fragen stellen.
Das sage ich ja, genau. Die Geschichten führen auf, dass Asimov selber, der das aufgestellt hat, eigentlich im Prinzip sagt, guck mal, wie fehlerhaft das eigentlich ist. Also,
es sein kann.
Genau, ja. Und es liegt, also mein Anteil an der Geschichte war, das auszuformulieren, euer Anteil ist, es zu interpretieren oder auszulegen.
Also die drei Robotergesetze sind auch hier wieder so genial, weil die wirklich eine ganze Welt der Philosophie aufmachen, weil die drei Robotergesetze meiner Interpretation nach im Prinzip nichts anderes aussagen als, hey, ihr werdet euren eigenen hohen Standards nicht gerecht. Also das ist die Robotergesetze das habe ich doch vorhin schon im Prinzip gesagt. Die Robotergesetze sind der Wunsch nach einer einfachen Lösung, wo es keine einfache Lösung gibt. Und wenn eins die Robotergeschichten von Stanislav Lem, sondern Isaac Asimov gezeigt haben, dann, dass die drei Robotergesetze grundsätzlich cool sind, aber viel zu einfach gefasst.
Aber ich ich stimme dir zu, ne? Versteh mich nicht falsch. Ich muss nur sagen, das ist, so böse das jetzt auch klingt, und ich bin wirklich kein religiöser Mensch,
Aber Asimov hat im Prinzip genau das gemacht, was Theologen seit 300 Jahren machen, 3000 Jahren machen, mit derselben Source Material. Mhm. Der hat nur den Gott durch Mensch ersetzt und Mensch durch Roboter. Das sind,
ja,
es ist die gleiche Idee.
Der Gedanke ist mega interessant, Tobi. Und,
also ich finde das spannend, weil ich weiß nicht, ob Asimov das gewahr war, wahrscheinlich nicht. So, ne? Und das, also gehen wir mal davon aus, Asimov war nicht klar, dass er im Prinzip nichts anderes macht, als das Alte Testament zu zitieren. Weil das ist ja das, was passiert ist. Dann ist es unheimlich spannend, dass der Mensch in der Situation, in der er in der Lage ist, ein anderes Wesen künstlich zu erschaffen, wie geartet auch immer, auf dieselbe Schlussfolgerung kommt, wie die Menschen, die vor 3000 Jahren sondern fest davon ausgegangen sind, dass genau das mit ihnen passiert ist. Das ist so ein ethischer Gedankenloop. Menschen stellen sich im Prinzip, also scheinbar, immer die gleiche Frage. Ja. Wenn wir erschaffen wurden, was sind unsere Gesetze? Wenn wir etwas erschaffen, was sind die Gesetze? Und die Gesetze sind die gleichen.
Ja.
Ne? Also das ist schon faszinierend, finde ich.
Es ist immer die Prometheus-Geschichte. Immer. Es ist also wirklich, wenn wir die Maschine aus Lehm machen, dann wird sie früher oder später nach den moralischen und ethischen Vorstellungen, die wir haben, rebellieren.
Ja. Saugeile Gedanken, ey. Die Asimovschen Robotergesetze mit der Bibel in Verbindung zu bringen, hatte ich noch gar nicht. Finde ich es mega valide. Ja, das sind vielleicht diese drei billigen Gesetze, die ihr in diesem Popcorn-Kinofilm aus dem Jahr 2004 im Intro als Text entgegengeklatscht kriegt. So.
Wie eine Bibel jeden Sonntag.
Das sind vielleicht einige der größten Fragen der fucking Menschheit. So, das ist die große Frage, wie funktioniert Ethik in a nutshell? Wie bringe ich meinen Kindern bei, gute Menschen zu werden? Es geht nicht mit diesen drei einfachen Regeln. Es geht einfach nicht. Das war Asimov ja auch bewusst.
Vor allen Dingen verabschiedet euch von dem Grundgedanken perfekt.
Ach Leute, ist das wieder alles intellektuell stimulierend und das ist großartig. Dafür liebe ich uns einfach, so einen Scheißtrick aufzumachen. Und das alles ist natürlich nur ein Teasing, sich mit solchen Sachen tiefer zu beschäftigen. Und wir werden wieder so viele Mails kriegen von Informatikern, von Philosophen, von Theologen, von einfachen Menschen aus dem Volk, die sich dazu äußern. Und das ist grandios, mega gut.
An unsere lieben Theologielehrer, die wir unter den Hörern haben, wäre sowas diskussionswürdig in euren Klassen? Das würde mich interessieren.
Oh, wir haben das damals gemacht.
Echt? Geil.
Also an alle Lehrer da draußen, wenn ihr Ethikunterricht gebt, guckt euch mal, beschäftigt euch mal mit den Asimovschen Robotergesetzen. Das ist einfach, da steckt so viel mehr drin, als du auf den ersten Blick lesen kannst, ja.
Um auf iRobot dann zurückzukommen, also dummer Film, gute Prämisse. Im Prinzip das, was wir von der
Vorhersage schon gesagt haben. Unterhaltsamer Film,
ja,
basierend auf guten Ideen.
Kein Film kann es jemals schaffen, dieses riesengroße Thema AI, was im Prinzip ja auch nur ein Spiegelbild der menschlichen Ethik ist, vollkommen zu erklären. Und das ist auch gut so. Es gibt ja heute auch... Also im Jahr 2020 oder 21 heute würde man so einen Film jetzt auch vermutlich nicht mehr so machen. Es gibt viele Filme mittlerweile wie I Am Mother oder wie Ex Machina, die ja auch zur Auswahl standen beim Voting, die das Thema AI und Roboter viel detaillierter auf ein Mikrothema eindampfen und diskutieren und damit für, ich sag mal, Sci-Fi-Nerds wie uns, für Leute wie uns deswegen sehr viel stimulierender und befriedigender sind.
Übrigens, definitive Cook-Empfehlung. Wenn ihr die Liste gesehen habt und gesagt habt, weiß ich nicht, zwei kenne ich davon nicht, alle angucken.
Alle angucken.
Wirklich, alle angucken. Alle wichtig, ja, alle toll.
AI muss man mal gesehen haben.
Und wir werden im Laufe, und wir werden...
Ja, gut, ich mag, AI ist, Mann, AI ist eigentlich ein geiler Film, weil das sollte der letzte Film von Kubrick werden, der ist aber während
der... Stimmt, du hast vollkommen recht, das ist der Grund, warum das ein guter Film ist.
Während der, lass mich ausreden, der ist während der Produktion leider verstorben und er ist dann von Spielberg sehr Spielberg-esk durchgezogen worden, aber ist trotzdem sehr Spielberg-untypisch. Also auch AI zieht ihn euch trotzdem mal rein.
Also ich hätte lieber von Kubrick gesehen... Oder von Spielberg und nicht diese merkwürdige Mischung daraus. Das hat nicht funktioniert.
Ja, dass jemand stirbt, dafür kann er jetzt ja nichts.
Nein, aber dann hätte er den Film wenigstens selber machen sollen. Und zwar so wie er. So, ja. Ne? Das ist so wie hier Oliver Stone war es, glaube ich. Entschuldige, Fred, dass wir da jetzt auch kurz abschweifen. Dass der Natural Born Killers gemacht hat. Ich glaube, es war Oliver Stone.
Ja, ja.
Das ist so, Alter, wenn du
ein Drehbuch von Tarantino verfilmst, lass es Tarantino machen oder mach's komplett eigen, aber versuch nicht eine Mischung draus zu machen. Das funktioniert halt nicht.
Ja.
Also Leute,
Killing them softly.
Das Thema Roboter wird uns auch noch sehr, sehr, sehr häufig hier beschäftigen bei den Kack- und Sachgeschichten und keine Angst. Wir haben ja in unserer tausendjährigen Geschichte noch rund 995 Jahre vor uns. Also diese ganzen Filme.
Die schaffen wir auch noch.
Also diese ganzen Filme, die jetzt nicht gevotet wurden, die schaffen wir auch noch. Ja. Und bevor wir in den Feedback-Teil gehen, liebe Leute, kurz in eigener Sache. Wir haben sie schon angekündigt, nehmt doch bitte an unserer großen Hörerumfrage teil. Über unsere Website kackundsach.de ist direkt auf der Startseite verlinkt, läuft immer noch die große Kack- und Sach-Hörerumfrage, wo wir von euch wissen wollen, welche Teile der Show sind euch eigentlich wie wichtig. Nehmt doch gerne und bitte daran teil. Wir haben schon, es haben schon über 3000 Menschen teilgenommen und ihr habt mega Bock da drauf und wir haben schon tolle Ergebnisse bekommen. Macht doch einfach da gerne nochmal mit. Ja. Und unser Premium-Kanal, wo ihr noch Zusatzinhalte von uns konsumieren könnt. Ja, der hat in letzter Zeit, da haben wir in letzter Zeit auch, um uns mal selbst zu loben, echt viel geilen Scheiß rausgeballert. Das wird uns auch gleich im Hörerfeedback noch beschäftigen. Da haben wir zum Beispiel ein ganz neues Format gerade gelauncht. Das Format Enzyklopapier. in dem wir einfach ganz billig die Enzyklopädie durchgehen. Das Format sieht so aus, in jeder Folge wird ein Buchstabe aus dem Wörterbuch sich vorgeknöpft und wir präsentieren Filmbegriffe, aber auch Allgemeinwissensthemen daraus. In der neuen Folge, in der ersten Folge, Buchstabe A, haben wir zum Beispiel über den Begriff der Allegorie in der Kunstgeschichte gesprochen oder über den Abspann in der Filmhistorie.
Oder den Abacus.
Den Abacus, das Rechengerät, oder zum Beispiel über den Avatar. Was hatten wir noch? Den Anschluss. Den Anschluss
genau,
im Film
nochmal.
Zum Beispiel.
Genau. Und wer jetzt Angst hat, ab Z ist das ganze Ding vorbei. Nein. Es gibt noch so viele schöne Begriffe mit A und auch noch viele schöne mit B und so weiter und so fort. Schwierig wird es bei X und Y, da werden wir irgendwie ein Workaround
finden. Mal gucken, da findet
kriegen wir was.
Aber keine Panik, das Format ist da, um zu bleiben.
Filmbegriff Yacht,
genau.
Die Yacht also, als Symbol. Bam. Ich hab meins für Y, such doch, ihr Wichser.
Also
Jenny!
Buchstäblich in den ersten Tagen nach Release hat uns unsere Community ganz klar zu verstehen gegeben, ja, das ist geil, wir wollen mehr davon, das Format ist gekommen. Um zu bleiben. Ja, und vor wenigen Tagen haben wir außerdem eine Folge im Premium-Kanal released, die begann als ein easy, lockeres, albernes, allgemeingültiges Gespräch, ein Chat über Arztbesuche. Und diese Folge eskalierte ein wenig und endete in einer 2,5-stündigen psychologischen Aussprache, in der wir drei, Tobi, Richard und Fred, uns richtig ausgesprochen haben mit unseren persönlichen Ängsten, Problemen, wie der Lockdown vielleicht unsere Persönlichkeiten positiv und besonders auch negativ beeinflusst hat und welchen psychischen Ballast wir halt auch mit uns rumschleppen von den letzten Jahren. Und wir hatten Sorge, dass die Folge vielleicht zu persönlich ist, haben die trotzdem released, weil wir nichts vor euch geheim halten wollen und unsere Community hat diese Folge abgefeiert wie selten irgendwas.
Und wir haben das wirklich krass debattiert. Wir haben das wirklich debattiert, ob wir die veröffentlichen sollen oder nicht. Und
freut uns auch sehr, dass die positiv angekommen ist, weil wir echt Sorgen hatten.
Ja, und im Endeffekt ist es auch für uns total schön zu sehen, weil unsere Prämisse ist immer ehrlich, also seit wir das hier machen, ehrlich wird am längsten. Wir sagen euch, wofür das Geld hier reinfließt, wir sagen euch, was passiert. Und dass ihr das, weil da haben wir uns wirklich nackig gemacht, dass ihr das so positiv aufgenommen habt, ist für uns auch ein ganz großer
Erleichterung, ja.
Ja, und ein ganz großer
Erleichterung trifft
ja uns. Erleichterung ja. Und ein ganz großer Stoß nach vorne, weil wer Hörer ist, der ist wer Hörer von uns ist, der ist offensichtlich auch mehr als nur Hörer.
Genau, und jetzt
ist Teil der Geschichte.
Und wo wir jetzt gerade entgegen unserer eigentlichen Direktive hier Schnaps saufen, wo wir unsere eigene nullte Regel brechen, nochmal
auf euch
da draußen. Ja,
Dankeschön.
Auf euch, die Kack- und Sachhörer. Auf euch, Mann.
Trink mal ruhig einen Schnäpsle mit in der Folge, Leute. Genau an der Stelle jetzt hier.
Ekelhaft.
Und da, das ist das Zeug. Wie Kirschwasser, können wir daraus ein ganzes Format gemacht haben?
Kirschwasser ist echt übel, Mann, ey.
Und damit aber kommen wir jetzt.
Der, ein Grund mehr, dass der Lockdown nochmal jetzt bald demnächst nachlässt, weil ich fände es total schön, wenn Fab und Andi das zukünftig wieder mehr machen. Weil ich bin echt kein Freund von Kirschwasser, ehrlich gesagt.
Und damit kommen wir jetzt zum Schluss zum. Oh, fuck. Hörerfeedback. Es war schwierig, unter den gefühlt 1000 Hörerzuschriften, die ihr uns über unser Kontaktformular auf kackundsach.de habt zukommen lassen, ein paar auszuwählen zu dieser Selbsthilfegruppe-Folge im Premium-Kanal.
Übrigens mal ein großes Lob. Ihr benutzt, also es hat lange gedauert, aber viele benutzen das Kontaktformular. Also ich persönlich... Ich glaube, wir alle drei, ich bin richtig stolz auf euch, richtig geil.
Silk Over Glass, die auch schon lange Begleiter und dieses Podcasts sind. Das sind zwei Mädels, die, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ach, die zwei Fotografen, ne?
Das sind zwei Mädels, die als freie Fotografinnen unterwegs sind. Vielen Dank, das übrigens für die Twitch-Emotes, die ihr uns gemacht habt. Yeah. Silk Over Glass schreibt an die lieben Kackis. Ich habe gerade eure aktuelle Schrott und die Welt Folge gehört und musste mir glatt ein bisschen das Pipi in den Augen verkneifen. Ich habe so viel Respekt für euch und eure Arbeit übrig und will euch danken, dass ihr weiterhin auch Probleme mit eurer Community teilt. Ich habe oft nickend neben dem Handy gesessen, als ihr über die Veränderungen eurer Persönlichkeiten während des letzten Jahres und eurem Lockdown-Ich gesprochen habt. Ich habe in der ersten Welle zusammen mit meiner Freundin das eigene Unternehmen verloren und in der zweiten meinen Aushilfsjob. Arbeitslosigkeit und Lockdown vertragen sich nicht gut und es ist kein Ende in Sicht. Schließlich bin ich nicht die Einzige auf der Suche nach einem neuen Job, der hoffentlich nicht komplett scheiße ist. Eure kleine Therapiestunde war nicht nur lustig wie immer, sondern auch sehr, sagen wir, umarmend, da mir kein besseres Wort einfällt. Ja.
Ich habe online vor kurzem gelesen, dass der Spruch, wir sitzen alle im selben Boot, nicht mehr zutrifft, sondern wir befinden uns alle im selben Sturm.
Ja,
und
das klingt gut.
Sich dabei gegenseitig, so pervers wie es auch klingt, aber gegenseitig die Stange zu halten, ist, glaube ich, das Menschlichste, was wir gerade machen können.
Auch. Ich finde diesen einen Satz so geil. Wir alle sind auf der Suche nach einem Job, der nicht komplett scheiße ist. Ganz ehrlich, sind wir das nicht alle?
Ja.
Sind wir nicht alle auf der Suche nach einem Job, der uns nicht komplett abfuckt? Und jeder, der einen hat, der kann und soll sich glücklich schätzen.
Ja, es gibt auch diese alte Großvater, Großmutter Weisheit. Du sollst ja einen Job suchen, bei dem du montags nicht an freitags denkst. Und ganz ehrlich, keine Ahnung, ob es diesen Job gibt. Aber es sollte das Ziel sein, darum zu streben während des Arbeitslebens, dass man montags nicht schon so abgefuckt ist, dass man schon wieder Wochenende braucht. Also die Idee des Montags-Memes, das kennen wir, glaube ich, alle, diese ganzen Montags-Memes, die es so gibt, die sollte eigentlich nicht existieren.
In einer perfekten Welt, vielleicht wenn uns die Robots die ganzen abgefuckten Jobs abnehmen und wir dann in der utopischen Zukunft im Sternflottengarten Fahrrad fahren, aber das hatten wir alles schon. Im Sternflottenakademie-Garten Fahrrad fahren. Ihr macht euch drüber lustig, Leute, aber...
Ey, ganz ehrlich, bis der Tag da ist, sind wir für euch da.
Mein Fahrrad steht bereit. Ich bin bereit dafür, im Sternflotten-Akademiegarten Fahrrad zu fahren.
Achso, du bist bereit dazu, glücklich zu sein. Stimmt, ich nicht, tut mir leid.
Das Rad steht bereit, Mann. Das Rad steht bereit. Steffen schreibt dazu noch, der Mut und die Offenheit, mit der ihr diese Folge angegangen seid, ist einfach bemerkenswert und absolut wertvoll in einer Welt, die von gekünstelter und gefakter Perfektion nur so voll geschissen wird.
Wow. Ja, danke. Also, ja. Das ist tatsächlich einer der Gründe, warum wir gesagt haben, komm, scheiß drauf, wir veröffentlichen jetzt einfach, auch wenn die Folge uns, ich glaube, das ging uns allen dreien so ein bisschen peinlich war im Nachhinein.
Ja. Aber auf eine positive Art.
Ja, das war halt so, da machen wir das jetzt, wollen wir die wirklich, war halt nicht nur besoffene Sklave, nee, es war schon ehrlich so, ne, ja, fuck, machen wir das jetzt, ja, komm, wir hauen die raus.
Ist das nicht zu persönlich, das geht doch eigentlich nur uns drei irgendwie was an, sagen wir den Leuten jetzt davon, aber ja.
Vor allem, weil das Gespräch wirklich so zum ersten Mal stattgefunden hat,
Ja, so, weißt du, in einer Welt, wo deine Lieblingsinfluencer nach fucking Dubai nach fucking Dubai abhauen, weil sie von diesem merkwürdigen Verbrecherstaat einen Vertrag kriegen, dass sie keine Steuern zahlen müssen.
Aber dafür nichts sagen dürfen.
Und dafür nicht über Homosexualität sprechen dürfen. In einer Welt, wo fucking RTL Nachmittagsprogramm dir nur noch oberflächliche Scheiße präsentiert, dieser ganze oberflächliche Kackdreck, wo sich nicht mal Zeit genommen wird, mehr als 20 Minuten über die Robotergesetze zu diskutieren. Scheiß drauf.
Ja, Mann.
Ja, da hast du recht.
Ja.
Scheiß drauf. Und da wollen wir euch einfach ein Gegenprogramm bieten.
Ja, Mann. Und das ist keine billige Marketingstrategie, sondern.
Es ist eine teure Marketingstrategie.
Ja, eigentlich könnten wir weiter sein, wenn wir da freundlicher wären, ja.
Ja, scheiß auf Oberflächlichkeiten, ja, Mann.
Mein Opa hat immer gesagt, wenn du nichts hast, hast du Prinzipien. Und ja, wir haben jetzt zwar hier unser Studio, aber im Prinzip haben wir immer noch nichts.
Ich hab das schon tausendmal gesagt, ich bin ein Mensch ohne Prinzipien. Ich finde, dass dieses
Du bist ein Mensch mit Prinzipien.
Nein, ich habe keine Prinzipien. Ich habe Vorstellungen, aber ich habe keine Prinzipien.
Ach so.
Wo war ich denn mal Prinzipientroll?
Scheiß auf. Wo warst du denn Prinzipientroll? Moment, hat uns nicht neulich Nestle nach einem Job angefragt? Und Tobi war da so still?
Nein, ich habe euch nur darauf hingewiesen,
dass Nestle Ich weiß. Ich will es nur so formulieren, dass man jetzt selber gut dasteht. Nein, wir hatten eine Werbeanfrage von Nestle und Fred und ich sind blind drauf los, weil wir dachten, geil, gibt ein bisschen Geld.
Weil wir nicht wussten, dass die Marke von Nestle ist.
Weil wir nicht wussten, dass die Marke von Nestle ist und Tobi uns darauf hingewiesen hat. Dankeschön an der Stelle übrigens mal.
Gerne.
Da am Ende sich dann auch wieder rausgestellt hat, ja, auch wenn das wahrscheinlich sehr viel Geld gewesen wäre, stellen wir uns trotzdem dagegen, weil wir sagen, fuck it, das kann es nicht sein. Das kann es niemals wert sein.
Scheiß auf Ideologien, Mann. Scheiß auf Prinzipien. Ja. Hört auf eure Eltern. Macht nicht die Spinne, wenn eure Eltern wollen, dass ihr das Zimmer aufräumt. Hört auf euren Master, weil die haben euch gemacht und dafür haben sie Respekt verdient. Ja. Aber
auch die sind nicht unfehlbar.
Ja, ganz genau.
Aber hinterfragt alles, Mann. Scheiß auf Ideologien.
Ja.
Hinterfragt eure Robotergesetze.
Hinterfragt vor allem diesen, ich hasse diesen Spruch, ich bin ein Mann mit Prinzipien. Ja, also bist du ein Arschloch.
Ja, das in meiner Welt. Nichts gegen Prinzipien an sich, weil es gibt ja auch gute Prinzipien, aber das ist so ein typischer Spruch von alten Nazis.
Ja.
Ich bin ein Mann mit Prinzipien. Das ist ein Spruch von alten Rassisten.
Um böse Dinge zu rechtfertigen.
Ja, genau. Ich sage, mein Opa hat immer gesagt, wenn du sonst nichts hast, dann hast du Prinzipien.
Ey, das hat mein Opa uns so auch gesagt. Ne? Das kommt ja auch noch aus einer Zeit, wo das was Gutes war, aber aus heutiger Sicht ist das nichts Gutes mehr.
Nee?
Ambivalenz, das ist clever.
Ja, gut, bei meinem
Wandelbarkeit, Opa. Wandelbarkeit, das ist clever.
Bei meinem Opa war das zu einer Survival Zeit.
Of the fittest.
Bei meinem Opa war das zu einer Zeit, wo du wirklich ein schweres Leben hattest, wenn du so wie er der Partei nicht beigetreten bist.
Ja, das meine ich ja. Ne? Das war ja in Zeiten, wo das sinnvoll war, wo du gesagt hast, so Alter, ich will mit Nazis nichts zu tun haben, also gehe ich auf die Straße, ich habe Prinzipien. Da wurdest du noch erschossen. Ja, die Zeiten sind vorbei. Sondern was gut ist, also ich will weder die Leute von damals schlecht machen, noch die Zeit von damals großreden. Also die
Politik
von damals
großreden. Zum Glück ist das dritte Robotergesetz für uns heute nicht mehr so wichtig.
Genau, und deswegen finde ich diese zu sagen, ich habe Prinzipien schwachsinnig, weil wir leben in einer sehr, sehr Gott sei Dank, und selbst das war schon ein dummer Satz, weil das Wort Gott darin vorkam, Verstand sei Dank ist das hier eine sehr viel lebendigere Welt.
Sehr gut, Tobi. Ja. Leute, kommen wir zu Klugschiss, zu unserer Spider-Man-Folge.
Kommt bestimmt einiges.
unser User mit dem schillernden Namen C9H13O3N.
Oh, das dürfte bei dir aber alles getriggert haben, oder?
Ich habe nicht genau rausgefunden, was für ein Molekül er oder sie meint, es hat irgendwas mit Adrenalin zu tun.
C9H13O3N. Ich weiß, aber zum Beispiel C6H12O6 ist Traubenzucker.
Ja, aber damit hat das hier nichts.
C804 war damals mein Passwort.
Also, C9H13O3N schreibt, hey ihr Kackis, hab mir gerade eure Spider-Man-Folge angehört, geiler Shit, wie immer. Ihr habt euch am Ende über Spinnenseide unterhalten und ob es nicht möglich ist, etwas sowas synthetisch herzustellen. Fun Fact, ich studiere Biochemie und habe 2019 am IGEM-Wettbewerb teilgenommen. Das ist ein Wettbewerb für studentische Teams, wo es darum geht, synthetische Organismen mit coolen Funktionen zu schaffen. Also ist noch ein bisschen umfassender, aber das ist die Grundidee. In diesem Jahr hat ein asiatisches Highschool-Team in der Highschool-Gruppe gewonnen und deren Idee war es, Trommelwirbel, eine Art Spider-Suit herzustellen. Kein Witz. Mhm. Sie haben, jetzt wird's spannend, sie haben E. coli, die Haustiere der Biochemiker und Molekularbiologen.
Jetzt habt ihr meine Aufmerksamkeit.
Mein persönlicher Zusatz, Arschbakterien, so modifiziert, dass sie Spinnenseide produziert haben.
Was?
Also im Prinzip die Proteine. Sie konnten sogar farbige Seide produzieren und dadurch herkömmliche Färbemethoden mit vielen Chemikalien ersetzen. War ein echt cooles Projekt und der erste Preis dafür echt verdient.
Allerdings.
Fazit: Es ist möglich, Spinnenseide herzustellen, synthetisch im Labor. Letztlich sind es auch nur Proteine, die cool verkettet sind. Die Methoden sind nur leider so weit, ich weiß, noch nicht wirtschaftlich genug. Mhm. Viele Grüße aus dem S4-Labor. PS, falls ihr noch mehr über coole Proteine wissen wollt, sagt Bescheid.
Also gerne.
Ja.
Hau raus, was dir einfällt.
Liebe unsere Community. Ohne Witz, ich liebe unsere Community. Dieser bunte Mischmasch an Menschen, die... Also sorry, wann hätte ich in meinem Leben jemals davon gehört? Ist das geil?
Das scheiße Bakterien.
Das ist geil, Alter. Ja, was? Da gibt's Leute, die meinen Darmbakterien beigebracht haben, dass ich Seide aus meinem Arsch ziehen kann?
Das ist viel krasser an der Geschichte, finde ich. Nicht, dass Leute das herausgefunden, sondern Schüler das herausgefunden haben.
Hammer.
Nicht Elon Musk, nicht irgendwelche Harald Leschs. Okay, der ist ja jetzt nicht mehr so praktizierend. Aber weißt du, so irgendwelche Star-Wissenschaftler, Leonard Hofstetter, Sheldon Cooper, sondern halt Schüler. Mhm. Ja. So, und jetzt kommt wieder der Punkt, ja, wir können sie leider nicht anstellen, sie sind zu jung, sie haben zu wenig Berufserfahrung. Wollt ihr mich verarschen? Die haben noch gar keine Berufserfahrung.
Naja, auf der anderen Seite wird dann halt ein wissenschaftliche Arbeit an der Uni wird dann nur noch der Wiesendanger genannt. Was übrigens über meine Abteilung ging, das ist sehr peinlich.
Der Wiesendanger?
Wiesendanger, der von der Uni Hamburg ein Schriftblatt rausgehauen hat, was angeblich belegen soll, also wurde es von den Medien aufgestachelt, dass das Coronavirus aus dem Labor kommt. Ja. Er ist sich zu 99% sicher, aber seine gesamte Arbeit besteht nur aus PDF-Files oder YouTube-Videos und persönlichen Interviews, also vollkommen unwissenschaftlich. Und ich sag's so, wie es ist. Das ist leider über die Pressestelle, meine Abteilung, in der ich arbeite, über die ist das publiziert worden.
Richard arbeitet ja an der Uni Hamburg in der Öffentlichkeitsabteilung als Fotograf.
Ne? Das waren interessante zwei Arbeitswochen, muss ich sagen.
Ja, aber kurz, nicht vorbei. Ich hab's heute noch bei Facebook.
Ja, es ist so, wie gesagt, also intern, ich weiß, meine Studentin nennt die ganze Problematik nur noch, weil sie ist davon nicht betroffen, aber wir leisten natürlich dann ich bin der ausführende Arm der Schadensregulierung, das immer nur noch gehandhabt mit, was gibt's Neues bei Wiesendanger.
Aber das ist ein geiles Add-on hier zu der Spinnenseide-Nummer, weil wir hatten uns ja in der Folge gefragt, was ist denn in der Spinnenseide so Abgefahrenes drin, dass die so geil ist, und die Hörerin hat das im Prinzip hier jetzt nochmal von der Insider-Seite bestätigt, so, da ist gar nichts Spezielles drin. Das sind halt nur, Zitat, cool verkettete Proteine. Ja. Und das ist das Geheimnis, du nimmst Baustoffe, die eigentlich jeder zur Verfügung hat, aber du rearrangest, du verkettest die auf eine coole Art und Weise.
Das ist so Digimon-Level cool.
Und wir können diese Spinnenseide herstellen mittlerweile so aus sogar aus Scheißebakterien. Aber es ist halt leider noch nicht wirtschaftlich. Es ist leider noch nicht kostengünstig.
Ja. Weil da keiner Geld reinsteckt.
Das ist auch Arbeit der Marketingabteilung.
Ja, weißt du, dass Scheißebakterien Spinnenseide herstellen, ist ja geil. Aber wenn es $1,000 pro Gramm Spinnenseide kostet, kann es halt keiner wirklich nutzen.
Nee, aber du kannst ja normalerweise, also es gibt Ausnahmefälle, keine Frage. Aber sehr, sehr häufig, sehr, 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 sehr häufig ist Geld die Antwort auf dieses Problem. Ja. Wenn etwas nicht wirtschaftlich ist, wird da mit einer Menge Geld so lange dran geforscht, bis es wirtschaftlich ist. Es sei denn, und das meine ich jetzt nicht als Verschwörungstheorie, sondern auf konkrete Beispiele, auch aus so meinem Bekanntenkreis, das stört die wirtschaftlichen Kreise.
und dann wird da halt kein Geld reingesteckt. Mhm. So, ne, das ist jetzt kein, also das ist keine Verschwörungstheorie, das ist Alltag. Mhm. Ich rede jetzt nicht von Aufkaufen und kaputt machen und so einen Scheiß, sondern wird da einfach kein Geld reingesteckt.
Mhm. Dann habe ich noch
Zeug keiner finanziert. Mhm.
Dann habe ich zur Spidey-Folge noch eine Zuschrift vom Hörer Fensterpisser, wo auch immer dieser Username herkommt, ich weiß es nicht.
Fensterpisser.
Hey, ihr Kackis, wegen eurer Spider-Man-Folge, ich habe mich da mal schlau gemacht und die schwarze Witwe ist doch tödlich.
Haben wir gesagt, die ist nicht tödlich?
Zitat: Dennoch wird bei einem Biss nur sehr wenig Gift abgegeben, weshalb die schwarze Witwe für den Menschen nicht als lebensgefährlich gilt. Bei Kindern, älteren Menschen oder Menschen mit gesundheitlichen Vorerkrankungen können jedoch an den Folgen eines Bisses durch das Gift der schwarzen Witwe auch sterben. Trotzdem ist die schwarze Witwe tödlich, wenn man es nicht untersuchen lässt. Also ja, es ist nur mal eine Vertiefung unserer Infos. Also das Gift der schwarzen Witwe ist brutal, aber zum Glück gibt die normalerweise nur sehr, sehr, sehr wenig davon ab. Ja.
Cooles Tier.
Und damit kommen wir jetzt zu den Podcast-Rezensionen. Alter, habt ihr eure Gesetze noch im Griff, ey?
Nein, wir hatten Bock, Alter. Ja,
sagen, ey. Gebt uns
das nullte Gesetz, ey. Ich mach das zum Wohle meines selbst.
Gebt uns gerne Bewertungen bei den üblichen Podcast-Apps. Wir lesen ja gerne ausgesuchte vor. Bei Apple Podcasts bewertet uns der User Schönfelderweb mit 5 von 5 Punkten und schreibt: Keine Sorge, der Fäkalhumor ist nur oberflächlich. Sehr guter Wissenspodcast mit 3 Personen, was sehr gut funktioniert und dabei sehr unterhaltend ist. Absolut geile Moderation durch Fred. Yeah. Yeah. Hashtag yeah. Team Tobi, bester Mann, yeah. Und Richard, yeah. Was geht?
Yeah,
was geht? Wann macht ihr?
Moment, ist das gemein? Was geht oder ist das, was geht? Ist mir egal, ich nehm's. Weißt du was? Was geht?
Wann macht ihr endlich Vollzeit-Podcast und machen Farb und Andi da bitte auch mit? Bitte grüßen mir den Paul, meinen Bruder. Grüße aus dem bayerischen Schwaben. Peace.
Auf Paul!
Auf Paul! Komm, wir trinken Kirschwürzel auf Paul.
Genau.
Einmal zwischenkotzen für Paul.
Nein.
Doch.
Oh, halt dein Maul, ey.
Ja. Nee, halt nicht dein Maul. Mach mein Maul auf.
Das ist ein einziges Déjà-vu. Ich fühle mich hier, als würde ich mit Farb und Andi sitzen.
Weißt du, was das Schlimme ist?
Dann gib uns keine Cypher-Tech-Folge.
Vor allem, das Zeug ist scheiße eklig. Aber ich fühle mich Andi und Farb wirklich sehr verbunden, weil es lädt so ein zu.
Ich verstehe jetzt auch, warum die Jungs immer so wütend sind.
Ja.
Das ist dieses Zeug.
Ja.
Prost.
Cheers.
Ah, okay, also pass auf.
Fuck.
Also in der.
Wie kaputt sind Farbe und Andi, dass sie das jedes Mal trinken?
Oh, ich hab grad fast gekotzt.
Das ist echt,
mir nicht erzählen, dass die das lecker finden. Sag mal, trinkst du das Bier noch oder trinke ich das jetzt?
Das trinke ich gleich. Ich bin noch mit meinem anderen beschäftigt. Das ist doch echt. Kirschwasser ist doch eigentlich. Das ist doch Motorreinigungsmittel.
Okay, Leute, lass zum Ende kommen langsam, ey. Also in der Android-App Podcast Addict. Gibt uns der User Tor ein, nur 1 von 5 Punkten und schreibt:
Da bin ich gespannt.
Alter, was für eine ekelhaft anstrengende Folge. Das dauernde Unterbrechen, welches in anderen Folgen noch echt lustig ist, ist hier einfach nur nervig und anstrengend.
Ist der erste Hörer?
Das Problem an der Rezension ist, ich weiß nicht, auf welche Folge er oder sie sich bezieht.
Ich hab grad gesagt, zieh eine Nummer. Das ist
also so. Leute, seid gerne kritisch, aber seid auch bitte ein bisschen präzise. Worüber sprichst du hier? Und ich habe noch eine...
Übrigens eine Kritik, die vollkommen gerechtfertigt ist, vermutlich.
Und ich habe noch eine Rezension aus Podcast Addict vom Retro Sascha. Er gibt uns zum Glück 5 von 5 Sternen und schreibt: Ihr seid mitunter der Grund, warum es den Discord-Server Team Potato Aim gibt. Hier wird zusammen gesoffen und eure Twitch- und YouTube-Streams werden live geschaut und es wird natürlich über euren Stuff sinniert und über Andy und Farbs Ansichten gestritten.
Was?
Das Einzige, das jetzt noch fehlt, ist, dass ihr einmal das Team Potato Aim in eurem Podcast grüßt. Macht weiter so, wir lieben euch.
Ja, liebe Team Potato Aim!
Ich traf euch nochmal ein Schnäpsel.
Was auch immer ihr da in eurem Discord-Server macht, habt Spaß, Leute. Geil, viele Grüße an
euch. Danke. Jeder, der noch nicht von Potato Aim auf unserer Facebook-Fangruppe ist, geht mal rein.
Da sind
noch ja, ganz, für alte Leute,
das ist bei Facebook. Da sind noch ganz viele andere tolle Leute.
Genau, ja genau. Joint auch gerne unsere Facebook-Fangruppe Kack und Sach-Fans, die von Fans für Fans ist und wo wir selber auch gar nicht Admins sind, sondern nur mitmachen.
Ja. Übrigens nochmal ein ganz...
Stimmt, wir sind gar nicht Admin, oder?
Ich glaube, ja, wir sind doch,
Admins.
Wir sind Admins, aber wir üben unsere Admin-Rechte praktisch nie aus, weil Die Gruppe ist halt von Fans, die das auch wirklich toll machen. Tolles Moderatorenteam. Ich
wollte gerade sagen, wir stehen aber in Kontakt mit den Moderatoren, deswegen nochmal einen großen Dank an unsere ganz tollen Moderatoren.
Ja.
Ihr macht das toll.
Ja, Leute. Und wenn ihr noch mehr Kack und Sach hören wollt, wenn ihr noch mehr in diesen fucking Kosmos einsteigen wollt, dann abonniert doch unseren Premium-Kanal auf Steady. Der ist intellektuell sehr stimulierend. Schaut dafür mal vorbei auf kackundsach.de. Für den Preis eines einfachen Kinderdöners, rund 3 Euro, seid ihr dabei im Monat. Wenn ihr den Wichtiger Hinweis, wenn ihr den Premium-Kanal noch über Patreon hört, das war der US-Dienst, mit dem wir das früher gemacht haben, dann wechselt bitte rechtzeitig. Wir schalten am 1. Juli diesen Jahres 2021 den Patreon-Auftritt ab. Dann gibt's nur noch Steady. Hören könnt ihr uns allgemein bei Spotify und in praktisch allen Podcast-Apps, die Robotergesetze da draußen so zulassen. Folgt uns bei den sozialen Medien und hört auch gerne mal in unser Nebenprojekt rein, wo wir uns mit sexueller Autorobotik beschäftigen, also mit Onanie beschäftigen, Handvergnügen. Abonniert den Podcast Handvergnügen. Ja.
Da sind wir dabei. Da
also Karneval ist nicht nur vorbei, das sondern es hat auch nichts stattgefunden. Zu früh, Richard, Richard!
Podcasten. Das Wissen und die Lust.
Pass auf, ich nehm dir aus deinem Ding die Deckel, damit du verlierst gegen Fred.
Wir glauben an die Wissenschaft und
haben. Kannst du die alle fangen? Was ist denn mit dir los?
Tobi, Richard und Fred sagen
Tschüss.